Gut, ihr Lieben, dann werden wir jetzt hier mal uns mit euren Fragen beschäftigen. Vielleicht eine Vorbemerkung. Hört euch an, was wir dazu zu sagen haben, aber dann selber guckt und prüft, und ihr müsst das nicht übernehmen, nur weil wir das so sehen, sondern ihr übernehmt das, was ihr im Wort findet, was dem Wort Gottes entspricht, was dem Wesen Gottes entspricht, und nicht nur, weil jetzt der Helmut das gesagt hat oder so. Ja, das wollen wir nicht, und wir haben sogar festgestellt, als wir uns mit den Fragen beschäftigt haben, dass es da ein, zwei Fragen gab, wo wir sogar untereinander verschiedene Ansichten haben, was aber nicht so sehr Theologie betrifft, sondern mehr praktische Lebensführung oder so. Also bleibt locker. Gut, soll ich jetzt mit diesen Dingern hier anfangen? Ja?
Fang doch mal an.
Gut, ihr Lieben, also hier gibt es zwei Fragen, die gehen so ums selbe Thema, die lese ich hintereinander vor und versuche dann da eine Antwort zu geben. Es gibt so eine Strömung von Christen, die in die katholische Kirche zurückgehen. Was sind eure Gedanken dazu? Und hier heißt es, auch wenn es Christen in der katholischen Kirche gibt, warum ist ein gemeinsames Miteinander nicht möglich? Was für Ziele und Festlegungen hat die KK, die katholische Kirche? Okay, also erst einmal, ob da so viele Protestanten katholisch werden, wie auf der anderen Seite Katholiken Protestanten oder beziehungsweise Bibelgläubige Nachfolger Jesu werden, da habe ich meine Fragen. Ich denke, dass das durch die YouTube-Videos ein bisschen irgendwie ein verzerrtes Bild dargestellt, als wenn jetzt ganz viele Protestanten auf einmal katholisch werden. Ich glaube, dass es mehr Katholiken gibt, die aufwachen und die aus diesen verkehrten Dingen da irgendwie rausgehen. Das ist meine persönliche Meinung, weiß ich nicht. Aber das ist ja hier viel grundsätzlicher. Warum ist ein gemeinsames Miteinander nicht möglich? Was für Ziele und Festlegungen hat die katholische Kirche? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da will ich Folgendes dazu sagen. Ich habe eigentlich ein bisschen im Teaching schon das erklärt. Der Hauptunterschied, um den es geht, zwischen protestantischem Glaubensverständnis und katholischem Glaubensverständnis, den haben viele nicht auf dem Schirm. Und der Hauptunterschied ist eben, der protestantische Glaube eben gründet sich auf die Bibel, auf das geschriebene Wort Gottes und sagt, das ist unser Maßstab. Und wir prüfen alle Lehren am geschriebenen Wort. Die katholische Kirche sagt auch, die Bibel ist Gottes Wort, da stimmen wir überein. Aber dann sagt sie, ihr Glaube speist sich aus einer zweiten Quelle, und das ist, was sie Tradition nennen. Tradition ist relativ schwierig zu definieren, weil das eben sozusagen über Jahrhunderte angeblich schon von den Aposteln immer weiter überliefert worden ist. Und sie nennen das auch die heilige Tradition, die hat denselben Stellenwert wie die geschriebene, wie das geschriebene Wort, wie die Bibel. Und sie bestehen darauf, dass du als Katholik beide als von Gott gegeben anerkennen musst. Das ist ihr Grundverständnis. Und das Problem besteht darin, dass eben an entscheidenden Stellen die Tradition dem geschriebenen Wort Gottes widerspricht. Und dass dort Dinge gefordert werden oder praktiziert werden, wie zum Beispiel die Marienanbetung, Fegefeuer, Lehre vom Fegefeuer und manches andere, was eben der Bibel widerspricht. Und das kann nicht sein, dass wir zwei Quellen haben, die einander widersprechen, und wir wollen beide anerkennen. Das geht ja gar nicht. Und in der Praxis ist es eben so, dass die Tradition dann doch den höheren Stellenwert hat als das Bibelwort. Ja, das muss man verstehen. Ja. Das passt einfach nicht zusammen. Du kannst nicht an Jesus glauben und sagen, Jesus, mein Herr, und dann bist du unter der Autorität eines Menschen, des Papstes, der von sich beansprucht, er hat von Gott das Recht bekommen, Dogmen zu erlassen, die niemand prüfen kann, die niemand hinterfragen kann, die niemand anzweifeln darf, Dogmen, die dem geschriebenen Wort widersprechen. Das kann nicht sein, das ist eine Loyalitätsfrage. Wenn Jesus der Herr ist, darfst du nicht eine Autorität über deinen Glauben dulden, die Jesus widerspricht. Da bist du gespalten, du bist schizophren, das wird nie funktionieren. Ja? Und deswegen kann es kein Miteinander geben. Es geht nicht um die Frage, gibt es Wiedergeborene oder sogar auch geisterfüllte Katholiken in der Kirche. Es geht um die Frage, wie passt die Lehre der Kirche zur Lehre der Bibel? Um diese Frage geht es. Wir leugnen nicht, dass es da wiedergeborene Christen gibt, die auch unsere Geschwister sind. Ja? Aber was wir nicht können, wir können nicht mit ihnen zusammen was tun und gemeinsam was machen. Stell dir vor, die katholische Kirche sagt, mit der Babybesprenkelung, also sie nennen das Taufe, wirst du Kind Gottes. Wir sagen, du musst das Evangelium verkünden, derjenige muss Buße tun, muss glauben und von Neuem geboren werden. Aber die Kirche sagt, der ist schon Kind Gottes durch den Ritus der Babytaufe. Das geht nie zusammen, das passt nicht zusammen, das funktioniert einfach nicht. Ja? Diesen Unterschied muss man kennen und viele in der Diskussion verzetteln sich in Nebensächlichkeiten und reden dann von Zölibat oder von dies und das und jenes. Es gibt viele andere lehrmäßige Unterschiede, aber das ist das grundlegende Prinzip. Entweder Bibel oder Bibel plus Tradition. Und die Tradition eben widerspricht der Bibel. Okay? Das müsste eigentlich ausreichen dazu.
Gut. Dann nehme ich mal eine nächste Frage. Hochinteressant, als ich heute Morgen hierher gekommen bin, hatte ich so im Geist gespürt gehabt, boah, da fehlt eigentlich noch so ein Punkt, den ich noch gerne erwähnen würde. Vielleicht mache ich das in der Fragerunde dann, so als Extrapunkt von mir aus. Und dann sitzen wir oben, haben diese ganzen dicken Stapel an Fragen da liegen. Ich drehe den dann so um und fange von hinten an. Und die erste Frage ist diese. Warum hört man, und das war genau der Punkt, den ich empfunden habe, nämlich die Thematik, wir Prediger, müssen wir denn perfekt sein? Müssen wir von vorne immer das perfekte Bild abgeben? Können wir nicht auch Schwäche zeigen? Sollen wir nicht sogar Schwäche zeigen? Und dann ist diese Frage hier, warum hört man von Leitern kaum etwas über ihre Fehler oder Versuchungen? Und da habe ich gesagt, wow, voll die gute Frage. Warum hört man von Leitern kaum etwas über ihre Fehler oder Versuchungen? Es führt dazu, dass man denkt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist eine gute Frage. Warum hört man von Leitern wenig über Fehler oder Versuchungen? Das kann zwei Gründe haben. Das eine ist, es kann an dem Prediger oder an dem Leiter selbst liegen. Es kann aber auch an der Gemeinde liegen. Im Sinne von, dass die Gemeinde oder die Zuhörer es irgendwie eigentlich wünschen, dass da vorne so der ideale Mann steht. Ich bringe einen Besucher mit, ja, einen Freund von mir. Hoffentlich macht der Prediger heute die Glanzleistung, ja, dass der beeindruckt ist und sagt, boah, das sind ja Top-Leute, die ihr hier habt, Top-Leiter. Also, wir können den Fehler begehen, dass wir einen viel zu hohen Standard an unsere Prediger und Leiter setzen und von ihnen eigentlich fordern, dass sie im Grunde schon fast perfekt sind. Das zweite, der Fehler ist dann, wenn die Leiter oder Prediger, wenn wir meinen, durch eine äußerlich perfekte Präsentation, das zum Thema Missionare und Rundbriefe, eine äußerlich perfekte Präsentation meinen, jetzt geben wir das richtige Bild ab und wir sind wahre Vorbilder. Wir müssen nur unsere guten Seiten zeigen, weil sie sollen ja unsere guten Seiten nachahmen und nicht die schlechten Seiten. Das ist aber beides nicht biblisch. Weder, dass die Zuhörerschaft erwartet, dass die vorne stehen, perfekt sind, noch, dass die, die leiten bzw. predigen, meinen, sie müssten perfekt sein. Und da fiel mir so ein, wenn ich so an den Apostel Paulus dann eben halt denke, wie Paulus selber in 2. Korinther 12, wo er davon spricht, von diesen ganzen Schwachheiten und wo er aufzählt, was er alles in seinem Leben durchgemacht hat, an Schlägen, und Routen und was er, und auch Ängsten, er schreibt sogar von Ängsten. Er schreibt von Mühen, von Blöße, von Kälte, von Schwierigkeiten, von Sorge um Gemeinden. Da sage ich doch, aber Paulus, sollen wir uns denn sorgen? Wir sollen uns doch keine Sorgen machen. Er hat sich Sorgen gemacht um die Gemeinde, versteht ihr? Und ich merke, die Apostel und unsere Vorbilder, sie waren transparent. Und sie haben ihr Leben so mitgeteilt, wie sie es wirklich gelebt haben und was sie wirklich erlebt haben. Und dann rühmt sich Paulus und er sagt, ich rühme mich der Schwachheiten, weil ich weiß, dass wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark. Und wo Gott zu Paulus ja auch sagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn in Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Und dann merke ich auch, wie Jesus selbst, da wurde ich an Jesus erinnert, wie auch er, ich meine, Jesus, er war Gott. Aber als es dann um die Kreuzigung ging, konnte er sein Kreuz nicht mehr tragen. Und es war jemand anders, der es für ihn getragen hat. Und ich merke Schwäche. Als Jesus um Gebet gebeten hat in Gethsemane, er zeigte, wie schwach, er betet für mich jetzt, ringt jetzt mit mir. Er hat nicht gesagt, das habe ich alles im Griff. So, und damit möchte ich uns eigentlich ermutigen, uns Leiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe oft meine Frau das sagen hören und habe es irgendwie nicht realisiert, wo gesagt hat, Schatz, zeig einfach mehr Schwäche. Sei einfach ehrlicher, sei transparenter, gib deine Fehler einfach zu, sag es doch. Das schadet nicht, im Gegenteil. Da können die Leute sich viel besser mit dir identifizieren. Da merken sie, da vorne steht nicht der durchgeheiligte Jesus, zweite Jesus, sondern da vorne steht ein Mensch, wie auch ich es bin, und der hat auch Kämpfe und der macht auch Fehler. Aber wie geht er mit den Fehlern um? Und das ist vielleicht viel wichtiger noch, dass wenn wir vorne stehen oder leiten, dass es, wir dürfen all unsere Fehler und Schwächen ruhig zugeben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und das ist wahrscheinlich ein viel besseres Vorbild für unsere Gemeinde und für unsere Zuhörer, als wenn wir versuchen, irgendwie äußerlich das perfekte Bild darzustellen.
Darf ich noch was ergänzen? Drei kurze Punkte dazu. Du hast in den Aufzählungen von Paulus einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Er berichtet davon, wo er in Damaskus mit einem Seil am Korb runtergelassen wurde. Was für eine demütigende Erfahrung für einen siegreichen Apostel, der da fliehen muss und wird im Korb runtergelassen. Und er erwähnt das ausdrücklich. Ja, so, das ist das eine. Das zweite, diese Frage hat jemand gestellt, der meine Teachings hier nicht gehört hat, weil ich habe mindestens drei Erfahrungen berichtet, wo ich gesündigt habe. Und das Dritte, es gibt besonders im Osten diese Idee, die auch an Predigerschulen oder Seminaren gelehrt wird, der Pastor darf niemals eine Schwäche zeigen oder eine Sünde bekennen vor der Gemeinde, weil er dadurch angeblich seine Autorität verliert. Das ist eine Lehre aus der Hölle. Das ist genau das Gegenteil von was die Bibel sagt, dass der Leiter transparent sein soll, demütig sein soll und nicht seine Schwächen zudecken darf. Ja, okay.
Ja. Vielleicht abschließend auch ein Missverständnis von dem Begriff untadelig. Er soll untadelig sein. Wenn man das genau nachguckt, dieses Wort, da steht jetzt nicht, er darf überhaupt gar keine Sünde haben. Er muss sündlos sein. Ist doch klar, dass das nicht gemeint sein kann damit. Sondern steht, er darf jetzt nicht in einer Sünde leben, die wirklich getadelt werden muss. Okay? Versteht ihr? Das ist also eine offensichtliche Sünde. Ja, also der darf jetzt nicht mit seiner Frau völlig verkracht sein und die Frau sitzt immer ganz hinten in der Ecke und wenn er predigt, macht sie immer den Kopf runter und will ihn nicht sehen und nicht hören. Dann würde ich sagen, der ist nicht untadelig. Ja. Hilft das? Ja.
Okay, ich mache weiter. Es geht um Ehe-Tipps an junge Ehemänner. Ich habe gerade mal gefragt, also wir haben die 100 Ehejahre fast voll zu dritt, aber ich habe die wenigsten, ja, und die anderen ergänzen mich dann vielleicht gerne noch, genau. Also fast 100 Ehejahre, was für eine Gnade, ne? Hammer. Genau, also welche Ehe-Tipps würdet ihr jungen Ehemännern geben, die sich in eurem Leben, also in unserem Leben bewährt haben? Richtig spannend. Ich würde mal so anfangen. Wie lerne ich eigentlich einen Menschen aus meiner Sicht gesund kennen? Das ist, indem ich erstmal so eine tiefe Freundschaftsebene aufbaue. Ja? Das heißt, ich lerne einen Menschen wirklich kennen und wenn dann eine Freundschaftsebene da ist, ich versuche es oft auch so mit so einem Dreieck darzustellen, dann ist unten quasi die Basis, diese Freundschaftsebene, könnte man sagen, die Philia, ne? Wie das Wort Gottes sagt so. Dann habe ich die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, mit dieser Person will ich eins sein, also ich treffe die Agape, die Liebe, die eine Entscheidung ist, ja, und dann kann noch das Erotische oben als Spitze dazukommen, Ja? Warum fange ich so an? Ich finde, dass das unser Menschsein auch Körper, Geist und Seele so gut ausdrückt, aber auch ein Stück weit eine Wichtigkeit. Und so mein erster praktischer Ehetipp ist, tu alles dafür, dass deine Frau immer deine beste Freundin bleibt. Ja, also man kennt das so oft so irgendwie, ja, ich habe da meinen besten Freund und dem erzähle ich alles so, ja. Also wo leben wir diese Philia, diese enge Freundschaft wirklich weiter, wo wir wirklich Herz und Herz miteinander teilen? Und dafür sollte ich mir Zeit einplanen. Das passiert im Normalfall nicht zwischen Tür und Angel. Also ein unbedingter Ehetipp ist, und ich finde, wir sollten das niemals vernachlässigen, einen Eheabend zum Beispiel pro Woche. Und jetzt sagst du mir vielleicht, ja, und mit kleinen Kindern und hin und her, und wie geht denn das, und ist es nicht phasenabhängig so? Es ist wie mit vielem im Leben, wenn es mir eine Priorität ist, finden wir Lösungen. Wenn es mir keine Priorität ist, finde ich viele Argumente, warum wir es wieder nicht schaffen. Hey, du hast normal ein soziales Umfeld, das dir irgendwie euch als Ehepaar helfen, unterstützen kann, dass ihr das möglich machen könnt. Ja, und wenn es mal eine Woche nicht ist, weil du hast Spätschicht eine Woche, ja, okay, dann ist nicht der Abend, aber dieses wöchentliche eine Treffen, wo Herz-zu-Herz-Austausch stattfindet, in unterschiedlichsten Settings, ob ihr gerne essen geht, ob ihr, was weiß ich, aber das, wo ihr miteinander euch erlebt, also es ist auch nett mal zusammen ins Kino zu gehen, aber das meine ich damit eher nicht, ja, weil da erlebt ihr euch nicht persönlich gegenseitig, also wirklich an dieser Freundschaft immer weiter zu bauen, das wäre so ein ganz wichtiger Tipp. Also schaut immer ein Stück weit, wie ist eure seelische Verbindung zueinander, also wirklich eure innere Beziehung zueinander, wie haltet ihr euch ganzheitlich attraktiv füreinander, meine ich wirklich auch so wortwörtlich. Wie viel geben wir uns oft Mühe, damit uns endlich jemand toll findet? Ich sag's mal so ganz bewusst so. Und wie schnell kann das in der Ehe in den Hintergrund geraten? Und damit meine ich nicht, wir müssen alle rumlaufen wie die Topmodels, okay, nicht falsch verstehen. Aber ein Stück weit, und das vielleicht auch gerade an uns Männer, ich glaube, uns ist es näher, oft uns stehen zu lassen, auch Dinge, die echt abtörnend sind. Ich nenne mal ganz bewusst wirklich Dinge, und wenn ihr jetzt lacht, in der Nase rumpopeln, in der Gegenwart meiner Frau, Luft dem Körper entlassen, in Anwesenheit meiner Frau. Solche Dinge, die finden wir auf einmal irgendwann gar nicht mehr schlimm. Aber ganz ehrlich, was zeigt denn das an Respekt und Wertschätzung und Liebe der Frau? Also ich nenne bewusst mal diese Sachen, ne? Und ganzheitlich und auch daran zu arbeiten, Sexualität. Ja, für uns Männer, ein Pastor hat mal gesagt, bei mir reicht es, dass ich meine Frau nur halbnackt aus dem Bad rauskomme und sehe, ich habe Lust, Sex zu haben. Ja, aber es ist bei Frauen vielleicht anders. Und ich glaube, wenn sie... ich bin ja keine Frau. Ich ahne, es ist bei meiner Frau ist es anders. Okay. Bei meiner Frau ist es anders. Ja? So, was braucht sie? Sie braucht diese Nähe, diese freundschaftliche Liebe, diese Aufmerksamkeit, dieses, hey, wir teilen Leben gemeinsam. Da ist jemand interessiert an mir, noch genauso wie vor 10, vor 15, vor 20 Jahren. Das braucht sie, um dann auch körperliche Nähe wieder genießen zu können. Und ich darf das immer mehr verstehen. Ja, ich darf das immer mehr verstehen, dass diese emotionale Beziehung, die auf dieser Freundschaftsebene immer wieder wachgehalten und erneuert wird, dass daraus noch anderes entstehen darf. Das mal so eine Einleitung von mir, ergänzt bestimmt gerne noch.
Nur ein Punkt dazu. Manche Männer pochen dann aufs Wort Gottes und die Frau darf sie nicht entziehen. Sie sind lieblos, rüde, aggressiv, genervt und dann wollen sie abends dann Sex haben. Das funktioniert nicht und kommen dann noch mit der Bibel. Also das geht überhaupt nicht. Sondern so wie du sagst, es geht erstmal um die Beziehung, die Wertschätzung und ja, diesen Bereich.
Ich nenne meine Frau und meine zwei Töchter aus reinem Herzen und voller Liebe sehr oft, ihr seid meine Lieblingsmenschen. Aber die Frage ist, ob diesen Worten auch Taten folgen. Und das ist noch so, also, und es geht jetzt nicht immer um die Zeit, um die Quantität, ne? Also, dass wir wahrscheinlich pro Tag mehr mit der Arbeit beschäftigt sind, als alleine 1:1 mit unseren Ehefrauen. Das ist irgendwie schon logisch. Aber ist es Qualitätszeit, die wir miteinander verbringen? Merken Sie, wenn wir zusammen sind, wenn wir zusammenkommen, ist es voller Fokus da. Und das immer wieder, was ich vorhin angedeutet habe, ich gebe starke Zeiten ganz bewusst für meine Lieblingsmenschen her. Ja, also Zeiten, wo ich voll da bin, Zeiten, wo es mir gut geht, wo ich sage, das sind genau die Zeiten, da sollen meine Frau und meine Kinder möglichst viel davon abbekommen. Helmut, magst du auch noch was?
Also ich, wurde schon genug gesagt, ich weiß nur von mir, vielleicht ist das auch so eine Männersache, Marin hat mich das mal so reflektiert, dass wir Männer, wir können jahrelang um die Frau kämpfen und wenn wir sie dann haben, dann lehnen wir uns zurück und sagen, wir haben die Beute erobert. Und das spüren die Frauen dann irgendwie und sagen, warte mal, das kann es ja nicht gewesen sein.
Schon alles
gesagt. Alles gesagt? Dann mache ich vielleicht gerade mal die nächste Frage. Wie beweise ich die Taufe im Heiligen Geist, dass es das noch heute gibt? Wie beweise ich das anhand der Bibel? Viele sagen, das hat aufgehört. So, vielleicht basieren Sie sich ja auf dieser 1. Korintherstelle im Kapitel 13, Weissagungen, Sprachen und so weiter. Sie werden aufhören, am Ende bleibt dir nur Glaube, Hoffnung, Liebe und die größte von denen die Liebe und dass damit angeblich die Geistestaufe, Geistesgaben und alles ja eigentlich dann auch beendet wäre, nicht mehr in unsere heutige Zeit reingehört oder das war nur die Zeit der Apostel gewesen, wo das da gewesen ist. Einmal sagen die Apostel nie, dass es irgendwann mal aufhören würde mit diesen Geistesgaben. Die legen kein Limit fest und sagen, Geistesgaben wird es aber nur so lange geben, wie wir Apostel existieren. Sondern man merkt...
Im Gegenteil gibt es Schriften, die das bestätigen.
Genau.
Das ist bis zum Ende, wie Joel.
So, genau das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja diese Joel 3 Stelle, wo ausgesprochen wird, ja, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch, übrigens auch auf die Frauen, auch auf die Mägde. Und
bis zur Wiederkunft
Jesu. Ja, genau. Und dass Gott einfach, dass er seinen Heiligen Geist ausgießen wird und er machen wird, dass wir alle in seinen Geboten wandeln werden. Und das wissen wir alle, ihr Lieben. Das tun wir heute noch nicht. Das heißt, die vollendete, sage ich mal, die Vollendung dieser Verheißung steht noch aus. Wir wandeln noch nicht alle 100% in den Geboten des Herrn. Wer es tut, möge die Hand heben. Ja, so, das heißt, wir merken, da steht noch was aus, da kommt noch etwas Intensiveres. So, und das heißt, die Zeit der Geistesgaben, die Zeit der Geistestaufe ist eben halt nicht vorbei, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen sie mehr denn je und sollten auch mehr denn je darüber lehren, weil wir auch merken, dass die Gemeinde Jesu, die überwindende Gemeinde Jesu, jetzt schauen wir uns mal die Weltkarte mal an, die überwindende Gemeinde Jesu, die Gemeinde Jesu, der Teil der Gemeinde Jesu, der massiv am stärksten wächst, ist und bleibt einfach doch die Pfingstgemeinde, wo über die Taufe im Heiligen Geist gelehrt wird, wo sie erlebt wird. So, und wir merken, die Überwindergemeinde, die starke Überwindergemeinde, gerade in der Endzeit, das wird die Gemeinde sein, die von der Geistestaufe redet. Und wenn wir dann auch noch an das Gleichnis denken, von den Jungfrauen, welche waren denn die klugen Jungfrauen gewesen? Das waren die, die genug Öl hatten. So, und da merken wir ja schon, da ist eine Relation da, die Geistesfülle, die Geisteskraft und die Geistestaufe, sie ist heute noch relevant und wir brauchen sie mehr denn je. Und die Apostel haben es gelehrt, Apostel Petrus hat ganz klar gesagt, tut Buße, in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und damit ist in diesem Fall die Geistestaufe damit gemeint. Und die Apostel haben höchsten Wert darauf gelegt, nicht nur, dass die Menschen sich eindeutig bekehren, eindeutig die Wiedergeburt erleben, also eindeutig den Heiligen Geist dann auch erstmal empfangen, dann war für sie wichtig, dass sie sofort das alte Leben mit Christus kreuzigen, durch die Wassertaufe untertauchen. Und dann war es für sie noch wichtig, um das Paket abzuschnüren, jetzt muss auch noch die Geistestaufe kommen. Und Taufe ist Baptizo, das ist Untertauchen. Und genauso wie die Wassertaufe ein Untertauchen ist, ist die Geistestaufe auch ein Untertauchen. Und das bedeutet wirklich in den Geist hinein getauft werden. Gab es halt verschiedene Manifestationen, die dann gefolgt sind, wie in der Regel auch immer das Sprachenreden und so weiter. Und wir merken, das ist noch Realität für heute, das hat nicht aufgehört. Und ich habe ein paar Bibelstellen genannt, die dir helfen könnten, den Leuten auch zu sagen, woran man das biblisch auch festmachen kann, dass die Geistestaufe auch noch für heute ist.
Kleine Ergänzung, wenn wir verstehen, was der Sinn der Geistesgaben ist. Geistesgaben ist Gottes Liebe in Aktion. Ob das Heilung ist oder Wort der Prophetie oder Wort der Erkenntnis oder Unterscheidung, es ist ja immer eine übernatürliche Manifestation der Liebe Gottes, um zu helfen, zu heilen, zu segnen, Orientierung zu geben und so weiter. Warum sollte ein übernatürlicher Gott beschließen, aufzuhören, übernatürlich zu wirken? Und jetzt ist Prophetie eben nur noch unsere Predigtkunst, die wir auf einem Seminar gelernt haben, wie das dann da so erklärt wird. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte er das tun, wenn er das kann? Warum sollte er aufhören? Hat er aufgehört zu lieben? Ja? Das ist kein Schriftargument, aber man kann das mal bedenken. Okay, jetzt kommt was ganz Praktisches aus dem Leben. Ein afrikanischer Mann ist mit 3 Frauen verheiratet, was da drüben immer noch ziemlich üblich ist oder häufig vorkommt, und bekehrt sich. Welche Frau soll er verlassen oder was soll er tun? So richtig aus unserem Alltag, ne? Also ich würde ihm den Rat geben, behalte die dir am meisten gefällt. Und für die beiden anderen übernimmst du lebenslang finanzielle Verantwortung. Weil wenn sie geschieden ist, dann hat sie einen ganz schlechten Stand in ihrem Stamm und wird wahrscheinlich nie wieder einen Mann kriegen. Er muss für sie sorgen. Aber er kann als Christ nur mit einer verheiratet sein.
Ich ergänze nicht, sondern fahre fort. Spannende Frage, die es vor 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht gegeben hätte. Welchen Platz hat KI oder ChatGPT in der Predigtvorbereitung?
In der Predigtvorbereitung.
Welchen Platz hat KI, künstliche Intelligenz, so, oder ChatGPT in der Predigtvorbereitung? Spannende Frage, weil es ja da um Handhabung geht und was ziehe ich daraus oder was traue ich dem zu? Ist es für mich ein legitimes Hilfsmittel? Ich möchte es mal so sagen. Wisst ihr, wo es für mich ein legitimes Hilfsmittel ist in der Predigtvorbereitung? In der Art der Formulierung. Also ich mache das tatsächlich manchmal so, dass ich einen Gedankengang habe und ich merke, ich kriege den nicht gut als Satz formuliert. Ich kriege nicht gut 2-3 Sätze hin, aber ich weiß genau, was ich ausdrücken möchte. Kennt das noch jemand außer mir? Ja, irgendwie so, ja, ich sehe ein paar Hände, danke. Und dann beschreibe ich das manchmal bei ChatGPT und gebe das so ein, ich möchte ausdrücken. Und ich sage dann auch, das ist eine Predigt im Kontext einer Gemeinde. Ich möchte es in einer Sprache, die klar verständlich ist, und gebe dann diese Stichpunkte. Und da lasse ich mir echt Vorschläge geben. Und es ist fast nie der erste Vorschlag. Dann füttere ich das meistens nochmal und sage so, hey, ja, könntest du es noch mehr in diese Richtung? Und dann kann es sein, dass ich den Satz mal 1:1 so übernehme. Meistens ändere ich ihn auch in einer Nuance ab. Aber es ist die Hilfe, die mir hilft, das wirklich auf einmal ausdrücken zu können. Aber aus meiner Sicht, und ergänzt es gerne, widersprecht von mir, KI als ich will predigen über Identität und möchte von dir eine Predigt, die 20 Minuten geht mit 3 Punkten und so und so und so und so, ist für mich no way, sorry. Absolutes No-Go, ist für mich keine Möglichkeit. Und von daher sage ich, wir sollten immer schauen. Ich will das gar nicht abgrundtief verteufeln, darum geht es mir jetzt nicht. Ja, also dann würde ich es auch nicht für Formulierungshilfe nehmen. Ja. Ich denke, das versteht ihr, aber wir sollten immer schauen, welches Hilfsmittel dient mir als Ergänzung. Wozu? Aber jetzt die KI zu sagen, sie hat meine Predigt geschrieben und ich ändere noch 10% ab, ist für mich absolut kein Weg. Ich weiß nicht, ob ihr noch gerne was dazu, aber ja.
Ja. Lasst uns möglichst diese...
Und Gott segnet keine Faulheit. Gott segnet keine Faulheit. Mach mal schnell für mich.
Ja. Vielleicht noch eine praktische Frage, wenn du dann diese Formulierung von KI jetzt hast und du benutzt die in der Predigt, müsstest du das angeben, dass das eine KI-Formulierung ist, oder brauchst du das nicht? Ich weiß nicht, ich frage ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Nee, braucht man nicht? Okay. Ja. So, nächste Frage. Also ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt. könnt ihr so verbleiben, wenn ich es in der Gemeinde zum ersten Mal tun sollte, dann würde ich es euch tatsächlich sagen. Dann wisst ihr es auch. Sollten wir als Christen nicht noch mehr oder mehr zu politischen Themen Stellung beziehen? Also Themen, die auch von der Bibel ganz klar beleuchtet werden. Beispiele: Abtreibung, Homosexualität, Pornografie und so weiter. Gibt es eine eindeutige Antwort drauf? Ja, sollten wir. Es wird zu wenig gemacht. Vielleicht liegt es daran, weil wir Angst haben, dass, wenn wir die Themen ansprechen, dass vielleicht im Laufe der Woche unsere Scheiben beschmiert sein werden, eingeschlagen sein werden, wir Kommentare kriegen, wir, wie nennt man das? Shitstorm? Sagt man das so? Shitstorm irgendwie kriegen und Druck auf den Kessel auf einmal kriegen, weil wir uns angefangen haben zu positionieren. Ich ergänze zu diesen Themen jetzt auch mal ganz bewusst, was sagt denn die Gemeinde Jesu zum Thema jetzt Israel? Was sagt die Gemeinde Jesu zum Thema Juden in Deutschland? Eine Sache ist, nach Israel zu reisen und eine Flagge rauszuholen und zu sagen, wir stehen zu Israel. In Israel sagt man von uns, die Christen, das sind unsere besten Freunde. Und hier in Deutschland meine ich, dass die Gemeinde noch nicht genug Stellung bezogen hat und gezeigt hat, jawohl, so ist es, wir stehen zu euch. Nicht alles, wir heißen damit nicht alles gut, was sie tun, nein. Und doch ist es unser großer Bruder und das Volk, was Gott auserwählt hat. Und wie stehen wir dazu? Also ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun. Viel, dass wir vielleicht auch es gewohnt sind, uns eher mit Heiligungsthemen auch zu beschäftigen, also unsere persönliche Heiligung, weil wir uns ja auch alle vorbereiten auf die Wiederkunft des Herrn. Und wenn der Herr heute kommt, ich bei ihm sein möchte, dass uns das so wichtig ist, dass wir vielleicht relevante Themen, die draußen auch wichtig sind, nicht mehr ansprechen. Also ich möchte oder wir möchten hiermit die Gemeinde hier so wirklich ermutigen, hab Mut, Themen, aktuelle Themen in der Gesellschaft anzusprechen, ohne dabei politisch zu werden, also im Sinne in politische Lager reinzugehen. Ja, irgendwie jetzt hier so, dass man merkt, welche Partei unterstützt wohl die Leiterschaft hier gerade. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, und da haben wir vielleicht auch Angst vor, dass wir irgendwie uns auf eine Seite von der Partei schlagen würden oder sowas. Aber das tun wir nicht. Es geht uns um das Reich Gottes und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dass wir das Reich Gottes etabliert sehen wollen und wir stehen zu den Werten des Reiches Gottes, wir stehen zu unserem Gott, wen er auserwählt hat, was seine Werte und seine Prinzipien sind, die von Ewigkeit her so waren und in Ewigkeit so bleiben werden. Und wir sind bereit, die Stimme dafür zu heben, auch wenn es Verfolgung bedeuten würde.
Ja. Ja. Es sind ja nicht nur politische Fragen, sondern es sind auch moralische Fragen. Es sind Fragen, zu denen ja Gott eine eindeutige Position hat. Ob das jetzt Ehe für alle ist oder Abtreibung oder diese Dinge. Gott hat ja eine eindeutige Position dazu. Und zwar, er hasst diese Dinge. Wir sind seine Nachahmer, verabscheut das Böse, Römer 12, Vers 9. Also wir müssen eine klare Stellung dazu haben. Und dann kann es nicht sein, wir haben eine klare Position, aber die äußern wir ja nicht. Das kann ja nicht sein. Okay, soll ich weitermachen?
Ja.
Also, hier ist was Interessantes. Darf eine Frau den Dienst als Älteste ausführen? Hier würde ich zwei Ebenen unterscheiden. Zunächst einmal die Lehre. Was sagt das Wort Gottes? Es gibt zwei Schriftstellen im Neuen Testament, die die Kriterien für den Ältestendienst beschreiben. Und aus diesen beiden Schriftstellen geht eindeutig hervor, nach der Lehre des Neuen Testamentes, ein Ältester ist ein Mann. Punkt. Wer das leugnet, ist entweder blind und kann nicht lesen oder er möchte seine Ideologie in die Schrift irgendwie reinlesen. Jetzt ist eine andere Situation aber oder eine andere Ebene, das ist die Praxis. Es gibt viele Male Werke oder auch Gemeinden, die entstehen durch das Wirken einer Frau. Da können wir nicht sagen, das darf Gott ja nicht. Ja? Ich arbeite auch mit Gemeinden zusammen, die von einer Frau geleitet werden, aber unter folgender Bedingung: sie versteht, dass es keine Endlösung ist, sondern sie will ein Ältestenteam aus Männern haben. Und ich helfe ihr dabei, dieses Team zu bekommen. Und diesen Zwischenstadium, wo sie im Moment alle Verantwortung hat, weil da niemand ist, da ist kein Mann, der die Qualifikationen eines Ältesten ausführt. Und sie weiß aber, das ist das Ziel, da wollen wir hin, habe ich kein Problem. Ich würde nicht mit einer Gemeinde zusammenarbeiten, die von einer Frau regiert wird und sie sagt, das ist so, Gott hat mir das gegeben und das bleibt so. Ja, wir müssen unterscheiden zwischen, was in der Praxis läuft, gerade wie du auch sagst, in Asien, viele Frauen haben dort Führungspositionen. Ja, aber warum ist das so? Weil die Männer fehlen, die wirklich die Qualifikationen haben.
Ja. Oder im Gefängnis sind.
Oder nicht mehr verfügbar sind im Gefängnis oder sogar eben schon umgebracht worden sind. Oder so. Ja. Also wir müssen immer unterscheiden, was ist die Lehre und was sehen wir in der Praxis. Ja. Ich nehme dann mal das Beispiel Bibelschule. Ja. Gott benutzt Bibelschulen, eindeutig. Kann das irgendjemand bestätigen von euch? Ja. Aber Bibelschulen sind nicht biblisch. Was machst du jetzt damit? Ja? Nirgendwo steht in der Bibel, wir sollen Bibelschulen machen. Ja? Aber weil die Gemeinde nicht die Gemeinde ist, weil die Gemeinde keine Bibelschule ist, die Leute trainiert und vorbereitet und anleitet zum Dienst, deswegen als Zwischenlösung gibt es Bibelschulen. Wenn einmal die Gemeinde wird, werden die Bibelschulen dicht machen, weil wir die nicht mehr brauchen. Das ist eine Zwischenlösung und wir dürfen nicht so eng denken, es kommt nicht in der Bibel vor, also es ist nicht biblisch und Gott segnet es nicht. Gott segnet eine Menge Dinge, die nicht sein eigentlicher Plan sind. Ja, und so segnet er auch den Dienst von Frauen in Leiterschaft an vielen, vielen Stellen. Als es gibt keine andere Lösung. Okay.
Eine sehr praktische Frage, über die ich mich sehr gefreut habe, oder ich schließe gleich eine zweite an. Sollten Christen in Vereinen, Fußballschützenvereinen und so weiter sein? Wenn ja, unter welchen Prämissen? Ich sage, in Schützenvereinen oder Fußballvereinen oder irgendwo. Ich sage ja auf alle Fälle. Also, wir sollen Salz und Licht in der Welt sein. Und wenn das ein Hobby ist, eine Leidenschaft von dir, und Gott gibt dir eine neue Chance, mit Menschen zu connecten, und an ihrer Seite eine Leidenschaft mit ihnen auszuleben. Die Brücke ist doch von Anfang an da. Einer meiner allerbesten Freunde war jahrelang der fußballspielende Pastor vor Ort. Der hat morgens an der Kanzel gestanden und mittags am Fußballplatz. Ja, also was spricht dagegen?
Natürlich.
Ja, also absolut do it. Mach das unbedingt. Seh das als Chance. Ja? Du lernst Menschen kennen, die nicht von sich aus in die Gemeinde kommen. Du übst dein Hobby aus, deine Leidenschaft, tust deinem Körper mit Sport was Gutes. Und hast Gemeinschaft mit anderen und sie erleben dich. Du spielst hoffentlich mit ganz anderen Werten, mit einer ganz anderen Einstellung Fußball wie die meisten von ihnen. Aber mach das unbedingt. Ja, unter welcher Prämisse? Okay, ich kenne natürlich jetzt so Konflikte. Ich habe früher im Verein Fußball gespielt und irgendwann, B-Jugend war jedes Spiel Sonntag früh, irgendwann um 11 Uhr. Okay, wir ahnen, mit was das kollidieren kann. Und das sind dann irgendwo spannende Fragen, ja. Bin ich als Jugendlicher dann fester Teil von einem Jugendkreis und von einem Hauskreis, hätte ich auch kein Problem mit, wenn das Kind nicht in jedem Gottesdienst sein kann, weil ein Fußballspiel ist. Wenn aber irgendwann anstelle von Gemeinde und Kirche der Fußball kommt, dann ist ein Problem.
Ja.
Ja? Aber wenn Gemeinde hoffentlich nicht nur Sonntagsgottesdienst ist, so wichtig wie ich den finde, aber hoffentlich mehr ist an verbindlicher Gemeinschaft, an Jüngerschaft, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn Jugendlicher sonntags früh auf dem Sportplatz ist, wenn gleichzeitig die Gemeinde veranstaltet. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe das absolut als Chance. Und dann kam noch eine Frage, professioneller Boxer als Christ, ob das möglich ist. Ich bin wirklich groß geworden mit einem sehr boxinteressierten Opa und ich bin tatsächlich früher als Kind, Teenie, nachts Mike Tyson, George Foreman und diese ganzen Haudegen, ich bin da aufgestanden mit Opa und Papa und wir haben zusammen Boxen geschaut. Ne? Und George Foreman, ich weiß nicht, wem das was sagt, der war aus meiner Sicht wiedergeborener Christ. Also für mich wirklich, glaube ich, nachvollziehbar wiedergeborener Christ. Ich glaube, das ist ein Stück weit eine Gewissensfrage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich diese Argumente verstehe. Du machst einen Sport, wo man ja wahrscheinlich sogar eine Aggressivität aufbauen muss, weil ich muss ja jemanden besiegen, indem ich ihn körperlich bekämpfe und möglichst wehtue. Und ich kann verstehen, wenn ich da als Gläubiger sage, oh, kann ich das wirklich mit dem Wort Gottes, also kriege ich das wirklich überein. Ja, deswegen sehe ich Kampfsportarten schon als speziell, aber ich bleibe mal bewusst bei diesem Beispiel George Foreman, nichts in seinem Leben, außer dass ich ihn im Boxen gesehen habe, hätte mich annähernd davon abbringen lassen zu glauben, dass er wirklich ein Bruder von mir ist, ein wiedergeborener Christ. Ja? Aber ich glaube tatsächlich, das sind Gewissensfragen und ich würde da immer deine Herzensmotive sehr stark dich bitten, die zu reflektieren und von Gott durchleuchten zu lassen. Also warum tust du das und macht das nicht wirklich auch was mit dir? Ja? Aber ich kenne es aus dem Vereinsfußball, ich habe jahrelang im Verein gespielt, auch da kannst du dich innerlich so hochschaukeln, dass du bewusste Emotionen entwickeln möchtest, weil du den Gegner besiegen willst und ihm immer wehtun willst, wo ich auch sage, okay, auch da gibt es Grenzen. Ne? Also wie spiele ich als Christ Fußball? Ja, und wie gehe ich vielleicht dann auch in den Boxring? Also ich glaube, dass, also aus meiner Sicht ist dieses Boxen, Kampf sind, also einen Gegner besiegen, das ist aus meiner Sicht schon eine Gewissensfrage. Aber Helmut, findest du gerne.
Ja. Ich spiele im Verein Badminton. Seit Jahren. Mache das sehr gerne. Mache es auch bewusst. Nicht nur, damit ich schlank bleibe, sondern auch körperlich fit bleibe. Das tut mir richtig gut. Erstens. Zweitens merke ich, das bringt mich auch in eine feste Beziehung eigentlich zur Außenwelt und mit Menschen, die nicht gläubig sind. Ich kann mit ihnen zusammen was machen, was unternehmen. Ich habe viele gute Gespräche mit ihnen gehabt, wirklich starke Gespräche über den Glauben. Aber das nicht bei jedem Spielabend so. Aber sie beobachten mich und das machen sie und sie wissen, wer ich bin und das drücken sie auch immer wieder aus. Und wenn sie es dann am Ende auch spaßhaft sagen, wenn das Spiel dann so richtig knapp geworden ist und ich mal wieder gewonnen habe mit meinem Partner, dann heißt es auf der Gegenseite dann auch manchmal, naja, ist ja klar, Gott ist mit ihm.
Unfair.
Unfair, genau. Unfair, Gott ist auf seiner Seite. Sie spaßen, aber sie machen sich nicht lustig. Das ist jetzt für sie nicht Gotteslästerung oder sowas. Und ich merke, ich darf einfach durch die Art, wie ich spiele, was ich sage oder nicht sage, einfach für sie ein Vorbild sein. Sie dürfen in ihrem Leben mal immer jeden Donnerstagabend mit einem Christen zusammen sein. Was für eine Chance. Vielleicht haben sie sonst nie etwas mit einem Christen zu tun.
Ja, super.
Ja, vielleicht mache ich dann gleich die nächste. Was meinte Johannes, sind sehr sprunghaft die Fragen, vielleicht. Ich hoffe, ihr könnt mitgehen, weil wir gehen hier so von einem, wir haben versucht, so ein bisschen zu sortieren, aber die Fragen sind doch sehr unterschiedlich. Was meinte denn Johannes, jetzt sind wir bei Johannes der Täufer, was meinte Johannes der Täufer, als er sagte, dass Jesus im Feuer taufen würde? Was ist denn dieses im Feuer, dieser Begriff? Ich vermute mal, er meint diese Bibelstelle in Lukas 3, Vers 16, und er, wo Johannes der Täufer sagt, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Also im Feuer finde ich es so direkt nicht, aber im Griechischen ist interessant, man kann schnell auch und mit und in, da sind manchmal Parallelen oder Schnittmengen drin, das kann man zugeben. Aber es steht hier jetzt erstmal und Feuer, Heiligen Geist und Feuer taufen. Die Frage ist jetzt hier also, was ist denn dieses im Feuer taufen? Ist das was anderes als im Heiligen Geist getauft sein oder ist es einfach Teil davon? Ich persönlich bin der Meinung, es ist Teil davon. Es gehört dazu, es ist eine Geist- und Feuertaufe. Wer von Rainer Bonke weiß, dass sie auch, dass dort auch immer wieder Feuerkonferenzen gemacht worden sind und wo es eigentlich um die Geistestaufe ging oder um eine neue Auffüllung des Tankes, des Geistgetauften. Darum ging es eigentlich. Feuer würde ich beschreiben hier als das Element, was eigentlich auch zur geisttaufenden Erfahrung dazugehört. Es ist nicht nur, dass der Gläubige hier mit Heiligen Geist jetzt aufgefüllt ist und nach dem Motto, nett, ich bin aufgefüllt, sondern da kommt ja wirklich eine Fülle. Also wenn ich mich unter einen Wasserfall stelle, dann bin ich danach pitschenass. Wenn ich ins Wasser eintauche, bin ich danach pitschenass. Hier geschieht etwas im Geistlichen, hier werde ich wirklich voll getankt mit Heiligen Geist. Und da kommt auch Feuer mit rein. Das heißt, der Geistgetaufte bekommt ein Feuer für sein Leben. Er wird nicht automatisch vom Introvertierten zum Extrovertierten. Dieser Ruhige wird nicht plötzlich ein total Extrovertierter und rennt noch durch die Gegend. Sondern da ist innen drin ein Feuer, ein Brennen. Da ist ein Brennen für Jesus. Da ist ein Brennen für die Verlorenen. Da ist ein Brennen auch sein Leben für Jesus geben zu wollen, das ist nicht mehr einfach dieses, ich bin jetzt geisterfüllt, da kommt ein Feuer mit rein, was sich auf die ein oder andere Art und Weise manifestiert bei dem einen oder anderen. Da darf sich nie jemand mit dem anderen vergleichen und sagen, so wie bei ihm muss es auch bei mir sein. Aber es ist Teil der Geistestaufe, dieses Feuer. Es ist Teil, da ist ein Feuer drin, da brennt etwas. Und das ist das Brennen des Heiligen Geistes. Genau.
Ja. Ist wieder eine der Schriftstellen, wo das Zweite das Erste noch näher erklärt. Wenn der Heilige Geist kommt, da ist das Feuer dann. Mhm. Es gibt nicht eine Geistestaufe und eine Feuertaufe, wie manche das lehren, sondern das ist ein Ding und das Zweite erklärt das noch näher. Okay, jetzt kommt was ganz praktisch und total Wichtiges, ihr Lieben. Wie geht man mit Sünde in der Gemeinde um? Meine erste Antwort geht noch weiter, aber hier ist schon mal eine Teilantwort, so wie die Schrift sagt. Okay, einverstanden?
Amen.
Vor allem, wenn der Mensch es erkannt hat und mit bußfertigem Herzen kommt. Fragezeichen. Was ist deine Meinung zu Strafe, / ausschließen? Fangen wir mal ganz allgemein an. Wir sind ja Nachfolger Jesu, wir sind seine Nachahmer, wir sind Nachahmer Gottes. Das heißt, wir sind gerufen, besonders als Leiter, mit Menschen so umzugehen, wie Gott mit ihnen umgehen würde oder mit ihnen umgeht. Und da haben wir dieses oberste Prinzip, Gott widersteht dem Stolzen und gibt dem Demütigen Gnade. Also wir machen einen Unterschied und die Schrift macht einen Unterschied zwischen dem Sünder oder dem sündigenden Gemeindemitglied, der in der Sünde verharrt und der da nicht raus will und sagt, wieso, das geht in Ordnung. Also mutwillig in Sünde bleiben und jemand, der fällt, es bereut und versteht, das war völlig verkehrt und sich alle Mühe gibt, dass das nicht wieder vorkommt. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Fälle und Gott reagiert in beiden Fällen total unterschiedlich. Ja? Der Böse, der nicht Buße tun will, muss nach vielen Gesprächen und Gebeten und Ermahnungen, er muss ausgeschlossen werden. Das ist die Ordnung, die wir finden im Worte Gottes. Und deswegen lobt Jesus auch die Gemeinde von Ephesus, die Böse nicht ertragen konnte. Ja? Aber wir müssen verstehen, da ist der Unterschied zwischen dem schwachen Willigen und dem, der mutwillig sündigt und sagt, ist mir egal, was ihr sagt und was die Bibel sagt, ich finde das richtig so und ich, oder geistlich, ich habe Frieden darüber oder solche Dinge. Ja, aber einer, der mutwillig in Sünde lebt, und das spielt keine Rolle, was das ist, der muss ermahnt werden, der muss konfrontiert werden. Und am Ende dieses Prozesses, der sicherlich sich über Monate hinstreckt, wenn er nicht umkehrt und Ermahnung der Ältesten nicht annimmt, er muss ausgeschlossen werden. Tut den Bösen hinaus von euch, sagt Paulus. Ganz, ganz klar. Ja? Und das Interessante oder das Spannende an der Sache ist, dass eben da ein Streit ist, wie sieht die Liebe Gottes aus? Und dann entweder in der Ältestenschaft selber oder aus der Gemeinde, dann kommt der Vorwurf, ihr habt ja keine Liebe, ihr habt den einfach ausgeschlossen. Ja? Da müssen wir von der Lehre her ein Fundament legen, wie ist der Charakter Gottes? Gott hasst Sünde, er kann Sünde nicht akzeptieren, er hat mit Sünde keine Gemeinschaft. Und so auch wir als Gemeinde. Ja? Aber wenn jemand Buße getan hat, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist gegen Gottes Wesen, den dann hinterher noch zu bestrafen. Für was soll der bestraft werden? Ja? Weil die Strafe liegt auf Jesus für unsere Sünde. Ja? Und da machen wir auch das Kreuz zunichte. Weil wir sagen, ja, das reicht ja nicht. Sondern wir müssen den jetzt bestrafen. Nein, ein bußfertiger Christ, der umgekehrt ist, der die Ermahnung angenommen hat, der die Sünde gelassen hat, soll und kann und darf nicht bestraft werden. Das wäre ein ganz schlimmes Verhalten gegen das Wesen Gottes. Das ist meine Meinung. Ja. Und die kann ich von der Schrift ebenso begründen. Ja.
Vielleicht ist es zum Schutz dessen, der gesündigt hat und dem vergeben wurde, der Vergebung bekommen hat und wiederhergestellt wurde. Vielleicht ist es zum Schutz für ihn und seine Familie gut, wenn er erstmal für eine Zeit lang keinen öffentlichen Dienst übernimmt. So, ne? Das kann man ja mit dem, der gesündigt hat und wiederhergestellt wurde, besprechen auch und sagen, hey, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Predigst du sofort weiter am nächsten Sonntag? Und da sind die Erfahrungen diverse. Manche sagen, nein, ganz bewusst nicht. Ich merke, nein, ihr bestraft mich nicht, aber ich persönlich glaube, dass ich jetzt erstmal für ein paar Monate mal nicht vorne stehe und ich mich um meine Ehe wieder kümmere, um meine Familie wieder kümmere und ich melde mich dann, wenn ich merke, jetzt kann ich wieder predigen. Aber nicht, dass die Gemeinde sagt, wir verbieten dir jetzt hier 2 Jahre lang zu predigen als Strafe. Ja. So. Wir hatten bei uns sogar, nur als abschließendes Beispiel, in unserer Gemeinde auch einen Fall gehabt, wo wir sogar einen Ältesten aus dem Amt rausnehmen mussten. Ja. War nötig. Der hat sich völlig verrannt. Wir haben immer wieder mit ihm gesprochen und dann irgendwann haben wir ein Limit festgelegt und haben gesagt, 2 Wochen noch, entweder kommt von dir eine tiefgreifende Buße und Umkehr oder weil du wirst des Amtes entzogen. Und da kam nichts und dann musste ich nach vorne gehen und sagen, hiermit ist unser Ältester aus der Gemeinde sowieso seines Amtes enthoben und er ist ab heute kein Ältester mehr. Ja, absolut. Punkt. War hart, aber es war notwendig. Ich mache weiter. Was ist der Grund, vielleicht hängt das ja sogar mit dieser Frage hiermit auch zusammen. Was ist denn eurer Meinung nach der Grund, beziehungsweise was könnten Gründe dafür sein, dass wir so wenig Wunder und Zeichen erleben? Könnte sogar damit zusammenhängen, dass wir so wenig mit der Sünde innerhalb der Gemeinde biblisch umgehen. Und dass wir so viel Sünde zulassen innerhalb der Gemeinde und den Heiligen Geist betrüben. Punkt. Wir betrüben ihn. Paulus redet nicht nur von betrüben. Er redet sogar davon, dass wir ihn auslöschen. Wenn man Feuerlöscher in der Hand gehabt hat und man Feuer ausgelöscht hat, weiß, wie effektiv Feuerlöscher sein können. Und das heißt nicht, dass der Heilige Geist dann automatisch von der Gemeinde verschwunden ist. Aber sein ganzes Wirkungsfeld, das, was er tun will, in die Wahrheit hineinführen, von Sünde überführen will, wird einfach komplett abgewürgt, weil wir als Gemeinde in unseren Sünden weiterleben wollen und Leiterschaft Sünde nicht mehr konfrontiert. Und dann wundern wir uns, warum so wenig Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen des Heiligen Geistes geschehen. Brauchen wir uns ja gar nicht wundern. Es hat also auch was mit uns persönlich zu tun. Das heißt, auf diese Frage, was ist eurer Meinung nach der Grund, das hat auch viel damit zu tun, dass auch noch viel Sünde in der Gemeinde vorhanden ist. Auf der anderen Seite hat es auch was damit zu tun, dass wir vielleicht auch den Glauben an diese Kraftwirkung, Machtwirkungen Gottes fast wieder ein bisschen verloren haben. Im Sinne von, man hat sich daran gewöhnt, dass sie nicht mehr da sind. Wir haben Ärzte, wir haben alles, was wir brauchen, Wehwehchen. Ich gehe zum Zahnarzt. Also ich weiß noch früher, ich weiß nicht, wer von dieser Generation noch ist, früher hat der Zahnarzt ohne Anästhesie auf deinem Zahnnerv rumgebohrt. Oh. Kennt das noch jemand?
Ja.
Ja? Oh. Und die ganz Mutigen, ja, zu denen ich mich tatsächlich wohl anscheinend zählen durfte, weil der Arzt hat mir das immer wieder bestätigt, du bist ein ganz Mutiger. Das waren dann die, die einfach nur ausgehalten haben und möglichst wenig gezuckt haben und es geschafft haben, doch einigermaßen stillzuhalten, wenn dann der Bohrer so richtig auf den Nerv ging.
Oh. Bitte nicht weiter ausschmücken.
So, das heißt, wir sind es nicht mehr gewohnt, wir sind Schmerz nicht mehr gewohnt, selbst der Zahnarzt hat für uns bedeutet für uns nicht mehr Angst. Wir haben in Deutschland, wir haben in Europa, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir eigentlich gar nicht mehr diese Kraft- und Machtwirkungen Gottes so wirklich brauchen, weil wir haben ja Menschen, wir haben Medizin, wir haben Wissenschaft, wir haben alles Mögliche, wofür wir grundsätzlich total dankbar sind. Jetzt besteht aber die Gefahr, dass wir eben halt dann nicht mehr, wenn wir eben halt krank sind, wirklich mehr an die Machtwirkungen Gottes glauben, nicht mehr aushalten, nicht mehr fasten, nicht mehr wirklich beten. Ich feiere das auch in dieser Gemeinde, wie viel hier wirklich gebetet wird für die Kranken und ausdauernd gebetet wird für die Kranken. Das muss ich ganz einfach mal ganz ehrlich auch mal so sagen. Das finde ich total stark, aber ich weiß nicht, ob in jeder Gemeinde das so ist. Also, es hat auch was mit Glauben zu tun, dass dieser Glaube uns langsam verloren gegangen ist, den müssen wir wieder zurückgewinnen. Und lass dich dabei, da ermutige ich dich, wenn du einer von denen bist, die sagen, ihr lieben Geschwister, ich glaube. Und die anderen sagen, ja, aber. lass dich nicht runterkriegen. Bleib bei dem Glauben, den du weißt, den Gott dir gegeben hat und stell dich wieder in die Reihe derer ein, die hier in unserem Land sich wieder danach ausstrecken, dass wir wieder neu, wirklich die Machttaten unseres Gottes wieder neu erleben.
Ich möchte den ersten Teil deiner Antwort da noch bestätigen. Und zwar, wenn wir in der Schrift sehen, Jesus hat nur zweimal den Begriff Gemeinde gebraucht. Das ist Matthäus 16, wo es über die Autorität der Gemeinde, um die Autorität der Gemeinde gegen den Teufel geht. Matthäus 18 geht es um den Umgang mit Sünde in der Gemeinde. Ich sehe da einen Zusammenhang, genau wie du ihn auch beschrieben hast. Und manchmal, ich will nicht unterstellen, dass das in diesem Falle jetzt so natürlich ist, aber manchmal steckt auch ein bisschen Selbstgerechtigkeit in dieser Frage, wenn man sagt, ja, wo sind denn jetzt die Wunder? Aber niemand sagt, wo ist die Demut? Wo ist die Furcht des Herrn? Wo ist die Heiligkeit? Das scheint irgendwie nicht so die Frage zu sein, sondern man will die Wunder sehen. Aber die Wunder kommen, wenn wir mit Gott in Harmonie kommen. Und das ist der Prozess, in dem wir jetzt noch mittendrin sind. Und gerade die Frage, die wir vorhin hatten, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie sieht die Liebe Gottes aus und wie gehen wir mit Sünde in der Gemeinde um? Ich weiß nicht, die Eltern können sich erinnern, früher gab es den Begriff Gemeindezucht. Den gibt es gar nicht mehr. Warum? Weil es Gemeindezucht nicht mehr gibt. Den Begriff brauchen wir gar nicht mehr. Und da läuft was total schief. Da tun wir Dinge völlig entgegengesetzt im Wort Gottes.
Okay. Ja, mach du weiter. Ich habe es ganz anderes.
Was? Ja. Das passt. Ja, das ist ja hier noch in diesem Themenbereich. Wie gehe ich als Bruder in meiner Gemeinde vor, wenn ich merke, dass die Führung nicht im Herrn verwurzelt ist? Und jetzt wird das noch näher beschrieben, beziehungsweise Leitung hat Werke des Fleisches, Zorn, Trunkenheit, Streit. Wenn das eine häufige Erfahrung in deiner Gemeinde ist, die du erlebst in der Leitung, dann wäre mein Rat, pack deine Koffer und rette dich. Und Leiterschaft muss Vorbild sein. Die Autorität der Leiterschaft kommt aus ihrer Vorbildfunktion. Daraus kommt die Autorität. Die Leiter sind Vorbilder der Herde. Aber wenn da Trunkenheit ist und Zorn und Streit, dann sind sie im Fleisch und das sind keine Vorbilder und du wirst unter diesen Vorbildern geistlich nicht wachsen können. Such dir eine Leitung, die gottesfürchtig ist. Die muss nicht fehlerfrei sein, aber die hat das Herz, wir wollen das Richtige, wir wollen Gott gefallen. Und wo Streit und Zorn und Trunkenheit ist, ist nicht das Herz, wir wollen Gott ehren und verherrlichen. Und deswegen raus da und lass dich woanders einpflanzen.
Okay, großer Schwenk. Ist das Verbot, sich tätowieren, relevant für Christen oder galt es nur für Menschen unter dem Gesetz? Also das Verbot, sich zu tätowieren. Ich würde erstmal in Frage stellen, ob das ein ganz klares Verbot ist mit dem, was wir heute unter Tätowieren verstehen, oder ob es da von irgendwelchen Völkern um Traditionen ging, die besonders im Trauerfall irgendwie sich ihren Körper geschändet haben, nochmal. Ja, und ob das was zu tun hat mit dem heutigen Tätowieren. Ich glaube grundsätzlich, sollten wir uns immer überlegen, es geht, glaube ich, grundsätzlich um Wertschätzung des Körpers. Und ich denke, im neuen Bund wissen wir, dass unser Körper was ist? Der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das, was Gott sich als Zuhause vorgesehen hat. Und ich glaube, diese Frage ist sehr stark eine Identitätsfrage. Eine Frage des eigenen Wertes, des Bildes von mir selbst. Und ich mache mal diesen Spruch, habt ihr schon mal auf einem Ferrari einen Sticker gesehen von Hannover 96 oder ein Herz für Kinder? Auf dem Polo schon und auf dem Golf manchmal. Aber auf dem Ferrari habe ich es noch nie gesehen. Ich finde es spannend, wieso sehe ich denn auf dem Ferrari keinen Sticker? Oder auf dem Maybach? Ja, so vielleicht ein bisschen als Übertragung für uns zum Nachdenken. Wenn ich, glaube ich, wirklich mir sicher bin, meiner Identität, dessen, wie Gott mich geschaffen hat, wenn ich eine Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber habe und weiß, dass das sein Zuhause ist, dann stelle ich mir die Frage, braucht es das unbedingt? Oder ist das vielleicht auch eine Folge, ich nenne es mal bewusst ein bisschen von ja, westlichen, christlichen Gedankengut, wo wir halt Zeit und Muße haben, uns mit zu beschäftigen. Das würde ich mal mich trauen, so als Frage in den Raum zu stellen, als Gegenfrage, weil ich glaube, es gibt Teile der Erde, wo Christen sind, da sind das somit die letzten Fragen, die sie sich stellen würden. Ob Tätowieren der nächste Termin ist, den ich mir gerade mal vornehme. Also ich würde das wirklich gar nicht so konkret an diesem Sünde, Nicht-Sünde, also prüf mal dein Herz. Weißt du, wer du bist in Jesus? Weißt du, wie wunderschön dich Gott geschaffen hat, wie einzigartig, wie wertvoll, wie wertgeachtet du bist? Er hat sich dich auserkoren als sein Zuhause. Wie krass. Also ich finde immer, ich muss mir das so oft auf der Zunge zergehen lassen. Immer, Gott, was? Ich? Ja, ich, mein Körper, sein Zuhause. Und ich glaube, in dieser Wertschätzung des eigenen Körpers würde ich mit dieser Frage versuchen umzugehen.
Und du bräuchtest ja auch die Erlaubnis. Du bräuchtest zum Tätowieren ja auch die Erlaubnis vom Heiligen Geist, weil es ist ja sein Tempel. Und ich glaube nicht, dass du die bekommst.
Das ist der pragmatische Ansatz. Was? Das ist der pragmatische Ansatz.
Ja, genau. Das war kein theologisches
Ansatz. Nein, das ist voll richtig. Ja. Genau. So. In der Gemeinde mal wieder Reality. Wie kann ich einen Bruder oder eine Schwester ansprechen, der sich mehr von Gottes Gegenwart in der Gemeinde wünscht? Also er wünscht sich wirklich mehr von der Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Aber gleichzeitig oft Menschen oder Leiter kritisiert und hohe Anforderungen an Menschen hat, beziehungsweise in Bezug auf das Bibellesen und Beten. Also er selbst stellt sehr hohe Anforderungen, er kritisiert Leiter, die Geschwister in der Gemeinde, wünscht sich aber gleichzeitig mehr von der Gegenwart Gottes. Was sage ich, wie spreche ich diesen Bruder, diese Schwester an? Wow. Also erstmal schön, dass dieser Bruder, diese Schwester sich ausstreckt und wirklich mehr von der Gegenwart Gottes wünscht. Wer wünscht sich das nicht? Amen. Ich denke, das sollten wir uns alle wünschen. Das ist ja schön, wenn es so ist. Auf der anderen Seite würde ich ihn auch daran erinnern, wo Jesus sagt, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Denn mit welchem Maß, Matthäus 7, ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, denn deines Bruders Auge ist den Balken, aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, siehe, der Balken ist in deinem Auge. Jesus nennt ihn ein Heuchler. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also einmal dieses, Bruder, Schwester, lebst du auch wirklich in dieser Selbstoffenbarung deiner eigenen Sünde? Wie ist das bei dir? Frag ihn mal, wie ist denn bei dir so das Thema Sündenüberführung? Wo waren bei dir das letzte Mal, wo du gemerkt hast, boah, da lebe ich echt in Sünde. Wie ist das für dich? Erzähl mir mal was aus deinem Leben. An zweiter Stelle würde ich ihm sagen, du, vielleicht warst du schon mal Leiter, vielleicht warst du noch nie, aber ich weiß, was die Bibel sagt in Bezug auf Leiterschaft. Die Bibel sagt in Bezug auf Leiterschaft, das ist 1. Timotheus 2, da sagt sie uns, sagt Paulus, dass wir beten sollen. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, vor allen Dingen, nicht, dass ihr das Negative seht. Nicht, dass wir blind dem Negativen gegenüber sein sollen. Wir sollen ja sehen. Wir dürfen auch Fehler sehen. Und ich stehe dazu, ich glaube, dass wir sehr wohl unseres Bruders Hüter sind. Also im Sinne von, ich habe eine Verantwortung meinem Bruder gegenüber, ich habe eine Verantwortung meinem Leiter gegenüber, ich habe eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung auch dem Prediger gegenüber. Aber hier steht vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten und auch Danksagungen. Lieber Bruder, sagst du auch Dank für deine Leiterschaft? Kannst du das Gute in der Leiterschaft auch sehen, was dort alles passiert? Hast du gehört, was sie letztens auch gesagt haben, die Predigt von unserem Leiter, was er gepredigt hat, wie gut das für die Gemeinde gewesen ist? Bist du da wirklich dankbar für? Hast du ein dankbares Herz? Also, dass Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir, und ich denke, ihr kennt diese Bibelstelle, also ihn ermutigen, dass er viel mehr noch betet und auch Gott vertraut, dass so wie Gott mit ihm zurechtkommt, er auch mit der Leiterschaft zurechtkommt und so wie der Heilige Geist ihn ja auch überführt, er auch die Leiterschaft überführen kann, wenn es denn wirklich Sünde ist, was sie da tun. Und das Letzte dann, was man ihm raten kann, ist auch sich in die Rolle des Leiters auch zu versetzen. Und der Hebräer-Schreiber sagt in Kapitel 13, gedenkt eurer Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an. Und manchmal stimmt es, und da steht ja bewusst Ausgang. Also da steht es nicht, guckt ihr jetzt gerade ihr Leben an, sondern beobachte mal, wie sieht denn ihr Leben generell so aus und was ist der Ausgang ihres Wandels. Schau dir das an und ahme ihrem Glauben nach. Da steht jetzt nicht, ahme alles nach, was sie machen. Aber den Glauben, den sie haben, den ahme nach. Ja. So, und dass wir eben halt auch nach Jakobus, was sie tun, ja, wir sollen ihnen ja auch helfen, ihnen dienen, dass sie es eben halt nicht mit Seufzen tun, ja, sondern mit Freude. Und was ist dein Part, was ist dein Teil, lieber Bruder, liebe Schwester, dass die Leiterschaft auch das, was sie tun, dass sie auch mit Freude tun können? Wo bist du ihnen eine Freude? Bist du in deinen Leitern auch eine Freude, inwieweit? Ich glaube, diese Sachen könnte man diesem Bruder oder dieser Schwester mal liebevoll reflektieren.
Ja. Ich würde auch noch hinschauen auf diesen Punkt. Die Bibel sagt ja, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin im Geist der Sanftmut. Geht er in diesem Geist der Sanftmut zu den Ältesten und sagt, das passt nicht oder das könnte besser laufen? Oder aber, was oft der Fall ist, geht er in der Gemeinde rum und kritisiert die Leiterschaft? Wenn das passiert, das muss sofort aufhören. Da muss einer von den Leitern, der jetzt nicht gerade betroffen ist, sofort einschreiten und sagen, das hört jetzt auf. Nicht in 2 Wochen, das hört jetzt auf. Das ist destruktives, unterminierendes Verhalten und das können wir und werden wir in der Gemeinde um des Friedens willen nicht dulden. Also da muss man wirklich die Sache zuspitzen und sagen, pass auf, wir akzeptieren das nicht. Es geht nicht um die Frage, ob die Leiterschaft vollkommen ist, ja, aber dieses unterminierende Verhalten in der Gemeinde, du, unsere Leiterschaft, die ist doch nicht richtig und die machen doch Dinge falsch und das geht überhaupt nicht. Das ist destruktiv und das muss die Leiterschaft sofort konfrontieren, sonst breitet sich das aus. Diese Worte breiten sich aus wie ein Krebs. Ja, und dann kommt Uneinigkeit und Streit in der Gemeinde und so weiter, ja. Also da muss man noch unterscheiden, geht er im Geist der Sanftmut direkt zu den Leitern und ansonsten betet er, wie du das sagst, oder aber unterwandert er?
Mir ist vor ein paar Jahren mal bewusster geworden, es ist ein Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Auch in der Bibel, Jammern ist über etwas jammern und jemanden und darüber reden und das wäre genau das. Aber Klagen ist zu jemandem konkret sprechen, zu dem, wo ich die Klage hin äußern möchte. Und das ist halt der entscheidende Unterschied, den die Bibel macht. Ja? Also Klagen ist okay, wenn sie in der richtigen Haltung entgegengebracht wird, der konkreten Person gegenüber. Aber jammern über ist eben das, was überhaupt gar nicht ist. Deswegen würde ich das total unterstützen. Ja. Soll ich weitermachen? Wie gehe ich als Prediger mit Lampenfieber vor der Predigt um? Ja, verratet es mir mal. ich predige jetzt seit, ja, jetzt sind es, ich denke, im Herbst vor 20 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten in meinem Leben. Und nicht wenige seitdem, glaube ich. Und ich habe immer noch Lampenfieber. Und wisst ihr was? Ich finde das voll gut. Ich gewinne Lampenfieber, etwas richtig Positives ab. Ich nenne ein paar Dinge. Es zeigt mir, wie abhängig ich vom Herrn bin. Dass trotz meiner bestmöglichsten Vorbereitung, ich weiß, wenn Gott mir nicht Gnade schenkt, werden das leere, tote Worte bleiben. Nette Gedanken vielleicht. So, also ist Lampenfieber was Schlechtes? Ich bin abhängig vom Herrn. Das Zweite, was macht Lampenfieber im positiven Sinne? Ich bin fokussiert. Ich muss dagegen anstehen und es ist eine besondere Aufgabe, die dadurch komplett in meinem Fokus ist und anderes ist außerhalb dieses Fokus. Von daher, auch das kann man positiv nehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir irgendwo einen Umgang mit Lampenfieber finden müssen, in dem, dass wir dann auch noch Worte rauskriegen, ne, wenn wir vorne stehen. Das ist mir schon klar. Aber erstmal so diese Grundlage, ich sehe Lampenfieber nicht so negativ. Weil es für mich ist, hey, wenn Predigen, und Helmut, ich glaube, du hast es gestern sogar gesagt, wenn es immer dieses Besondere bleibt, immer dieses ja, Verantwortung und Vorrecht zugleich, aber dieses auch Zitternde, dieses Ehrfurchthabende, boah, Herr, bring ich so rüber, wie es dir gefällt und wie du es gemeint hast. Ja, hallo, wer bin ich, dass ich irgendwann sage, ach, das schüttelt mich mehr aus dem Ärmel. Ja, so von daher, ich finde es gar nicht schlecht, wenn diese gewisse Anspannung da ist, weil es mir eine Abhängigkeit plus eine Fokussierung gibt. Ja, und es führt mich zum Herrn ins Gebet und sagen, Gott, du siehst mich, nimm mich. In all meiner Schwäche, in all meinem Unvollkommenen, in all dem, was mich mit ausmacht gerade in dieser Situation. Und dann kann es trotzdem Dinge geben, die uns helfen können. Und da ist das Thema Fleiß, glaube ich, trotzdem eine Sache. Also du wirst sicherer, indem du übst und übst und übst. Ja, ich habe in der Bibelschule oft zu Bibelschülern gesagt, vielleicht musst du die Predigt 4-5 Mal vorher halten, in Spiegel, einer Zimmerkollegin gegenüber oder aufs Handy aufnehmen, bis du merkst, du fühlst dich wohler, da kommt eine Leichtigkeit und du traust dir jetzt vor, auch vor einer größeren Menge Menschen zu sprechen. Ja, also es ist jetzt nicht... Es gibt da nicht immer einfach die Abkürzung, ja, auch sowas kann mir das nehmen. Dann ein Punkt, den ich heute Morgen selbst gesagt habe, was hilft mir, wenn ich vor Menschen stehe, um Lampenfieber abzubauen? Ein Trick, und ich glaube, egal wie lange du predigst, hör mal hin. Ich schaue mir vorher immer 3 bis 5 Menschen an in der Gruppe, schon während im Lobpreis, oder Menschen, die ich kenne, wo ich mir zu 99,9% sicher bin, das sind Menschen, die dabei sind und die auch eine Stück weit extrovertierte Art haben, die mir Feedback geben, mit Blickkontakt, mit einer Ermutigung, mal mit dem Armen, mal mit dem Nicken, mit etwas Wohlwollenden. Und das sind immer wieder meine Fixpunkte, während ich predige. Ich habe quasi in dem Spiegel meiner Zuhörer Leute, die mich pushen, auch wenn es mir gerade schwerfällt. So, das heißt, such dir das aus. Und da auch so ein Tipp, wenn du jetzt sagst, okay, da sitzen meine 3 besten Freundinnen, am besten, die sitzen nicht nebeneinander. Ja, also am besten, lass die sich ein bisschen verteilen im Raum, weil du dann verschiedene Fixpunkte ein Stück weit hast. Ja? Oder dann was anderes, oft zeigt sich ja Lampenfieber, also es gibt Leute, die wissen da nicht, wohin mit den Händen, ne? So, oder kratzen sich irgendwo die ganze Zeit und merken das gar nicht so. Ne? Da ist so dieser Punkt, fixier diese freie Hand, die jetzt nicht am Mikro ist. Also fixier sie, ganz natürlich. Ja? Also gib dir einen festen Stand, also auch wie du stehst. Ne? Such dir irgendwie solche Ankerpunkte. Aber ich glaube wirklich, dieses Üben und dir Feedback, wohlwollendes Feedback einholen im Üben, das ist was total Wichtiges. Aber obwohl ich das mache und obwohl ich seit 20 Jahren predige, ich habe Lampenfieber. Und ich finde es gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das schon, ich glaube auch zu dir, wenn der Tag aufhört, wo ich es nicht mehr habe, würde ich mir, glaube ich, die Frage stellen, ist mit mir noch alles okay? Weil ich erzähle euch ja nicht die Bundesliga-Tabelle runter, wenn ich hier vorne stehe. Also wenn ich das ohne Lampenfieber kann, okay, weil es einfach mein Hobby und mein Interesse ist. Ja? Aber das Wort Gottes zu verkünden, es darf ruhig Lampenfieber da sein. Wir finden einen Umgang damit und es hindert uns nicht, ja, das zu tun, wozu Gott uns gesetzt hat.
Ich ergänze. Amen.
Jetzt kommt was ganz Spannendes und auch was sehr, sehr Wichtiges. Eine Frage zu 2. Timotheus 3,16. Das ist ja diese wunderbare Aussage. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also über die Echtheit und Zuverlässigkeit der Schrift. Die Frage ist, wenn sich dieser Begriff Schrift aber nur aufs AT bezieht, und das ist eindeutig, weil es zu dem Zeitpunkt, als Paulus das geschrieben hat, gab es das Neue Testament ja noch nicht. Wenn sich das nur aufs AT bezieht, ist dann das NT nicht vom Geist inspiriert, / eingegeben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die muss unbedingt beantwortet werden und die wird beantwortet von der Schrift selbst. Der Heilige Geist in seiner Weisheit hat zwei versteckte Hinweise gegeben, die eindeutig besagen, dass auch das NT in gleicher Weise zu den Schriften gezählt wurde, schon zu Lebzeiten der Apostel. Eine Schriftstelle ist in 2. Petrus Kapitel 3, wo Petrus, ich lese mal, Bezug nimmt auf die Briefe von Paulus. Und seht die, Vers 15, 2. Petrus Kapitel 3, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Paulus, Bruder Paulus, euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenheit, die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Petrus sagt ja ganz klar, die Briefe von Paulus gehören schon zur Kategorie die Schriften. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es gibt einen zweiten Hinweis, und das ist im Timotheus, und zwar 1. Timotheus 5, Vers 18, denn die Schrift sagt, jetzt kommt ein Zitat, einem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Aber jetzt achte mal. Und, jetzt kommt das zweite Zitat, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Lukas, Neues Testament. Die Schrift sagt, also hier sehen wir ganz klar, Timotheus, also Paulus, hat die Sicht, Lukas-Evangelium gehört zu den Schriften. Spannend, ne? Also der Heilige Geist hat solche Weisheit, dass er so eine Dinge so verstecken kann und die werden dann entdeckt und sagen, wow, jetzt haben wir die Antwort. Das Neue Testament gehört zu den Schriften, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Halleluja. Hier gibt es noch zwei weitere Fragen, die mache ich jetzt auch, die gehen aber in eine gänzlich andere Richtung, beide gehen, die jetzt kommen, in verschiedene Richtungen. Würdet ihr mit Leuten zusammenarbeiten, die mit Leuten wie Hartl sympathisieren, Klammer auf, aber nicht gleich auslebt? Das verstehe ich nicht so ganz, was er da nicht auslebt. Er sympathisiert mit Hartl und was aber er nicht auslebt.
Leben seine Lehre, leben Hartls Lehre nicht aus. Sympathisieren nur mit ihm als Menschen, aber leben nicht unbedingt seine Lehre aus, das, was er lehrt.
Okay. Ja, Herr Hartl ist ein sehr netter Mensch und mit dem sympathisieren wir alle, hoffentlich. Ja? Aber wir müssen den Mensch Hartl unterscheiden von seinem Glaubensfundament. Und ich habe euch gestern zwei Zitate gegeben. Wenn wir biblisch denken, dann müssen wir sagen, das spricht für totale Verwirrung. Ja? Erinnert euch an die beiden Zitate, wenn nicht, dann hört es nochmal nach. Ja? Und ich kann und möchte und werde nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die verwirrt sind. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir haben einen leitenden Mitarbeiter gehabt, das war damals, als diese Welle war mit Roman Hütte. Ja, und ich habe mich sehr deutlich dagegen ausgesprochen, habe auch erklärt, aus welchen Gründen ich dagegen bin, weil dort ein unbiblischer Jesus präsentiert wird, ein unbiblischer Heiliger Geist, ein falsches Gottesbild, was absolut zerstörerisch ist, ja, für den Glauben. Und so habe ich mich geäußert in Verkündigung und auch schriftlich in einem Artikel. Und auf einmal stelle ich fest, dass einer unserer leitenden Mitarbeiter ein Fan von Hütte-Roman ist. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Ja? Und wir haben Gespräche gehabt, wir haben versucht, das zu erklären. Und dann tat sich ja eine ganze Welt auch von tiefgreifenden persönlichen Problemen, Glaubensproblemen. Und die konnten nicht gelöst werden. Und nach einem Prozess von fast einem Jahr gab es keine andere Lösung, als uns, dass wir uns trennen und sagen, du, unsere Wege gehen auseinander, das passt nicht zusammen, das passt nicht. Ja? Wir können ja nicht Hü sagen und Hott ist auch noch mit im Team. Das geht ja nicht. Ja? Also Respekt, Sympathie, kein Problem. Liebe, wir können auch beten für ein Harte. Aber wenn du ein klares biblisches Schriftverständnis hast, was ist die Lehre des Neuen Testamentes, dann kannst du mit einem verwirrten Menschen, der den Papst als Autorität akzeptiert, der die Dogmen der katholischen Kirche anerkennt, der solche Dinge sagt wie, der Glaube an die Kirche gibt mir Sicherheit, weil ich könnte manchmal an der Bibelstelle falsch verstehen, aber da habe ich die Kirche, die hat 2000 Jahre Erfahrung und dann verlasse ich mich lieber auf die Kirche als auf mein Schriftverständnis. Wenn Luther so gehandelt hätte, wären wir heute noch alle katholisch. Also Zusammenarbeit halte ich für mich und für meinen Dienst für völlig ausgeschlossen. Ja? Abgesehen von menschlichen Aspekten, ich wollte mich mit ihm treffen, mit aufgeschlagener Bibel und Pott Kaffee und diese Dinge besprechen und das hat er abgelehnt. Okay, keine weiteren Fragen.
Vielleicht noch ganz kurz, nee, was ich noch sagen darf, zu dem Punkt.
Noch eine dritte hier.
Aber mach es mal. Ja, vielleicht nur noch zu dem Punkt, sollte Johannes Hartl eine Wiedergeburt erlebt haben und dann aber doch in der ganzen Doktrin der römischen katholischen Kirche geblieben sein. Paulus sagt uns ganz klar in 2. Thessalonicher 3, ab Vers 6, er sagt, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt.
Und hier die ist die Überlieferung nicht katholische Kirche, Überlieferung, sondern das, was
die Genau, Apostel die Überlieferung, der apostolische Überlieferung, der Lehre, genau, danke. Der Lehre, der nicht entsprechend der Lehre der Apostel oder der Lehre Jesu Christi wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Ja, Paulus bezieht sich hier unter anderem auf die, die faul sind, die nicht arbeiten und so weiter und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Aber er sagt, er bezieht sich nicht nur auf die, sondern auch die, die nicht entsprechend der Überlieferung wandelt, die ihr von uns gehört oder gelehrt bekommen habt, die Jesus Christus entsprechend ist. Und von diesem Bruder in diesem Fall zieht euch zurück. Und unordentlich, der Begriff unordentlich im Griechischen bedeutet aus der Reihe fallend. Also nicht mehr in der Ordnung, nicht mehr wie Soldaten, die in der Reihe stehen, an der vordersten Front stehen und da ist einer, der macht 3 Schritte zurück und der sagt, nee, ich bin der anderer Meinung. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht kämpfen, wir sollten jetzt hier was anderes machen. Und von diesem Bruder sagt er, der einfach gegen die Ordnung, gegen das Etablierte von Gott, gegen die Überlieferung, wer dagegen ist, zieht euch von ihm zurück. Unter anderem von anderen, die sektierisch auch noch handeln, mit denen sollen wir ja gar nichts mehr zu tun haben. Nach 2, 3 Jahren Mahnung rauswerfen. Das heißt, da ist ja Paulus redet von einer ganz scharfen Trennung, wenn es um Personen geht, die eben halt eigentlich spalten, die eigentlich die Gemeinde auseinandertreiben. Rückzug, rauswerfen, nichts damit ihnen zu tun haben.
Ja. So, auf diesem Zettel ist noch eine dritte Frage, die ganz andere Natur ist. Wie geht man damit um, wenn Menschen auf Gegenangriff gehen, in Klammern Aussage, du hast ja auch deine Sünden, / blinde Flecken. Ja, das ist ein beliebter Abwehrmechanismus, wenn man jemanden ermahnen will. Und ich gehe damit wie folgt, und ich habe das viele, viele Male erlebt, wo er dann sagt, ja, aber du hast ja auch deine Fehler. Ich sage, pass auf, jetzt bin ich gekommen, um über dich oder mit dir über deine Sünde zu sprechen. Wir können gerne einen Termin machen, wo du meinst, wo ich verkehrt bin, da können wir gerne drüber reden. Aber jetzt ist mein Thema dein Problem, okay? Ja. Das ist nämlich ein Ablenkungsmechanismus, den müssen wir aushebeln, ja, weil sonst haben wir eine Pattsituation. Natürlich hast du Schwächen und hast du Bereiche, die noch nicht christusgemäß sind, ja logisch. Ja? Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern seine Sünde, sein Fehlverhalten ist das Thema und wir bleiben beim Thema und lassen uns nicht ablenken. Ganz wichtig, das ist eine ganz beliebte Methode, um deine Korrektur oder Ermahnung zu entkräften.
Dann nehme ich mal die nächste Frage. Interessant, was es alles für Fragen gibt. Aber berechtigte Fragen. Ich glaube, hier darf man jetzt nicht sagen, dass eine Frage irgendwie dumm wäre oder sowas. Ich glaube, das sind alles ernsthafte Fragen von euch, mit denen ihr euch wirklich auch beschäftigt. Also, Frage, man soll zuerst Buße tun. Und der Glaube kommt danach. Braucht man für Buße Gnade? Judas fand zum Beispiel keinen Raum zur Buße. Judas hat aber ziemlich viel Zeit gehabt, Buße zu tun. Da muss ja was passiert sein bei ihm, dass es so weit war, dass er, als sie dann spät anfangen, dann letztendlich doch noch zu suchen, sie nicht mehr finden konnte. Interessanter Punkt. Aber zur Frage, man soll zuerst Buße tun und der Glaube kommt danach. Nun kommt der Glaube erst nach der Buße, brauche ich nicht. Glaube an Jesus Christus und sein Werk, was er am Kreuz vollbracht hat, dass ich daraufhin dann Buße tue und erkenne, ich bin der verlorene Sünder, er ist stellvertretend für mich am Kreuz gestorben. Ich denke, der Glaube setzt schon vorher ein und dann fange ich an, auch Buße zu tun und glaube dann weiterhin, dass auch hier eine Wiedergeburt stattfinden kann und ich ein Kind Gottes werden darf. Gnade braucht es für alles. Gnade braucht man auch für Buße. Weil ohne die Gnade Gottes wird keiner von uns Buße tun können. Die Gnade Gottes ist grundlegend für alle Menschen da. Sie ist da. Wer sie ergreift, der ergreift sie. Und der kann dann wirklich zur Buße kommen, weil er sich demütigt und anerkennt, jawohl, ich anerkenne das Werk Jesu, ich kann mir die Rettung nicht verdienen, ich anerkenne das. Und aufgrund dieser Gnade, dass ich das anerkennen kann, will ich jetzt auch wirklich Buße tun. Also zur Buße gehört genauso auch die Gnade. In Epheser 2 lesen wir in Vers 8 schon, denn aus Gnade, Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr errettet. Und zur Errettung gehört ja die Buße mit dazu, gehört ja die Wiedergeburt mit dazu. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Ja, wo man hier sagen könnte, dass der Glaube halt sogar zuerst da gewesen ist vor der Errettung. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist, er ist nicht aus Werken, dass sich niemand rühme. Das zu der Frage. Es braucht Gnade auch für die Buße. Könnte man sagen, dass für den, der sich nicht bekehrt, keine Gnade da gewesen ist? Nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube, die Gnade ist für jeden da. Der eine ergreift es. Der andere ergreift es nicht. Und es kann auch halt zu spät geben, wie bei Judas, wo diese Gnade zur Buße tatsächlich nicht mehr gegeben ist.
Eine neue spannende Frage. Wie können wir Muslime am besten gewinnen und wieso gibt es so wenig Zeugnisse? Die Frage wurde auch schon vor heute Vormittag reingelegt, oder sonst stände jetzt nicht Zeugnisse, nach dem, was ich heute früh gesagt habe. Oder du warst eingeschlafen in kurzen Moment. Nein. Okay, ist eine gute Frage. Also einmal, ich hoffe, wir wissen alle, dass es ein übernatürliches Werk ist, ne, wenn jemand wiedergeboren ist. Wo wir uns kurz drüber unterhalten haben, wir kennen tatsächlich viele Lebensberichte, wo ehemalige Muslime berichten, wie Gott ihnen ganz übernatürlich, ganz persönlich begegnet. Ich bin schon mehreren selbst begegnet, durfte mehrere kennenlernen, die in ihrer Heimat, irgendwo im Iran oder wo auch immer, ja, die wirklich, wo Jesus sie in ihrem Zimmer nachts aufgesucht hat und sie ihm begegnet sind und sie wirklich ihn annehmen konnten, so als ihren Erretter und als ihren Herrn. Und das ist richtig ermutigend. Und ich kenne tatsächlich mehrere dieser Lebensberichte als welche, die sich hier in Deutschland bekehrt haben durch Evangelisation. Das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, ja, so, genau. Aber wie wir sie gewinnen, ich glaube, da sind wir auch wieder so ein Stück weit dabei, was ich heute früh versucht habe anzumerken, können wir Brücken bauen zu ihnen und zu ihrer Lebenswelt und zu ihrem Glauben? Und sind wir auch die, die eine Art Achtung in dem Sinn erstmal vor jeder Religion haben, indem wir nicht einfach schlecht darüber sprechen, okay? Also indem wir das nicht einfach per se so gleich in Kampfmodus stehen und ihnen erstmal sagen, ich sag's jetzt mal ganz platt, wie doof das doch alles ist, wie kann man nur an Allah, an Mohammed, an den Koran, wie kann man nur an das alles glauben? Also was würden das mit dir als Christ machen, wenn so jetzt ein Andersgläubiger aus einer anderen Religion so auf dich zugeht? Ja, also wo wir sagen, hey, haben wir auch da eine Wertschätzung ihrem persönlichen Glauben gegenüber und schätzen wir sie da erstmals menschenwert? Und wissen wir auch ein Stück weit, vielleicht kennen wir uns ein Stück weit aus, ja, was macht denn muslimischer Glaube aus? Was steht im Koran? Wie glauben Sie, wie diese Schrift zu Ihnen gekommen ist? Was ist Ihr Bild vom Propheten Mohammed? Wer ist Allah für Sie wirklich? Und welche Rolle spielt auch Jesus bei Ihnen, auch im Koran zum Beispiel? Und versucht dann Brücken zu bauen. Also für mich war immer wieder ein inspirierendes Vorbild, den habe ich die letzten Jahre öfters auch live persönlich erlebt, der Mario Warnschafe unter anderem, ja, der in Bonn und Umgebung im Westen viel unter Muslimen einfach unterwegs ist. So. Und ich glaube tatsächlich, sie erstmal als Menschen wahrzunehmen, wertzuschätzen, nicht ihre Religion mit Füßen darauf rumzutrampeln. Ich finde es total wichtig. Also geh mit Menschen um, so wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Ja? Also ich will nicht, dass sich jemand spöttisch über meinen Glauben lustig macht. Das möchte ich nicht. Und so möchte ich dem anderen auch nicht begegnen. Und so, glaube ich, können wir es schaffen, dass wir in einen offenen Dialog kommen. Das glaube ich absolut. Und trotzdem bleibt es ja ein Wunder Gottes, oder? Dass sie Offenbarung bekommen und dass dieses Werk der Umkehr passiert. Genau, aber das wäre mal für uns so ein Ansatz, wie wir überhaupt ihnen begegnen möchten und wie wir mit ihnen umgehen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr noch kurz was ergänzen wollt. Dann können wir weiter.
Sehr gut. Ich schon wieder? Hier ist eine Frage zur Schriftstelle Matthäus 3, 15. Was bedeutet alle Gerechtigkeit erfüllen? Ich lese mal gerade, das bezieht sich ja auf Jesus. Das war bei der Taufe und Johannes wollte ihn nicht taufen. Jesus antwortete, lasst es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es in Bezug auf unsere Gerechtigkeit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben? Wir müssen verstehen, dass es mehrere Ebenen gibt des Verständnisses oder die Bedeutung dieses Wortes Gerechtigkeit. Ja, das ist einmal Gerechtigkeit als der gelebte Wille Gottes, aber es gibt auch eben das, was Paulus sehr stark betont, eben durch Jesus sind wir gerecht gesprochen und wir sind gerechtfertigt. Wir sind jetzt von Gott, der Sünder wird für gerecht erklärt, als hätte er den Willen getan und er hat den Status vor Gott, als hätte er nie gesündigt. Das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Das hat aber nichts zu tun mit, wie du praktisch lebst oder wie wir praktisch leben. Ja? Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, ja, dann macht das alles keinen Sinn, sage ich jetzt mal. Ja? Da ist Gerechtigkeit das gelebte Leben, was man sehen kann, was vor Gott und vor Menschen sichtbar ist. So diese beiden verschiedenen Ebenen von diesem Verständnis von Gerechtigkeit dürfen wir nicht miteinander vermischen. Wir sind gerecht geworden, weil die Gerechtigkeit Jesu uns angerechnet wurde. Die haben wir nicht erarbeitet, die wurde uns einfach angerechnet, weil Gott den Sünder gerecht erklärt. Damit sind wir gerecht. Und weil wir jetzt gerecht sind vor Gott, sollen wir ein gerechtes Leben lernen zu leben. Ja? Und das ist eben dieser Punkt hier, eben Jesus, es ist richtig, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, also den Willen Gottes zu tun, sprich im Gehorsam zu leben. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Das sind zwei verschiedene Ebenen, die man nicht miteinander vermischen darf. Okay? Mhm.
Dann die Frage, wie unterscheide ich das Reden des Heiligen Geistes? Wie unterscheide ich das Reden des Heiligen Geistes von meiner Stimme, also von meiner eigenen Stimme oder sogar dämonischen Stimmen? Erstens, der Heilige Geist redet, er redet grundsätzlich durch das Wort Gottes. Das ist die grundsätzliche Sprache und die Offenbarung des Heiligen Geistes durch das Wort.
Oder in Übereinstimmung mit dem Wort.
Das kommt ja noch. Warte. So, erstmal grundsätzlich das Wort. Zweitens, der Heilige Geist redet aber auch außerhalb des Wortes Gottes. Also im Sinne von, er redet in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Alltag auch. Er ist da, er ist präsent. Jesus hat sich gefreut. Er hat gesagt, wenn ich gehe, dann werde ich euch einen anderen Beistand. Beistand bedeutet im Griechischen jemanden, nach meiner Art, der so ist wie ich, so einen werde ich euch senden, der aber im Vergleich zu mir wird nicht an einem physischen Ort sein, sondern er wird in euch allen sein. So, und er wird euch, sagt Jesus, in alle Wahrheit leiten, er wird euch von Sünde überführen, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe und so weiter und so weiter. Das heißt, der Heilige Geist ist also in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wie wir schon gehört haben. Und jetzt ist es meine Aufgabe, auch die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Alltag, wirklich den ganzen Tag hindurch, zu hören und damit auch zu unterscheiden, weil es auch andere Stimmen gibt. Also einmal, der Heilige Geist spricht tatsächlich direkt zu Menschen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 29. Eins von vielen Beispielen der Apostelgeschichte, da heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus. Wie hat er das gehört? Hat er akustisch laut gesprochen und Philippus so, warte mal, wiederhol nochmal, was hast du gesagt? Ah ja, okay, alles klar. Wie war das? War es, dass er einfach eine innere Stimme gehört hat, so in seinen Gedanken, um es mal so auszudrücken, in seinem Geist, könnte man sagen, und seinen Gedanken, wie auch immer. Aber ihm war klar, das ist der Geist Gottes. Ich finde es interessant, dass biblisch gesehen oft ganz klar jetzt in der Apostelgeschichte dem Heiligen Geist das Reden zugesprochen wird und sie nicht mehr sagen, Jesus hat zu mir gesprochen, sondern sie sagen jetzt der Heilige Geist. Das heißt jetzt nicht, sie würden nicht mehr daran glauben, dass Jesus zu ihnen spricht, weil der Jesus ja durch den Heiligen Geist zu ihnen spricht. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber es ist hier, sie definieren das und das finde ich interessant. Also dürfen auch wir Christen sagen, der Geist hat zu mir gesprochen. Ja, natürlich, das ist völlig biblisch. Also es gibt diese Stimme des Heiligen Geistes. Jetzt zu dem Punkt, den hatte ich schon, wie meine Frau das so oft macht, vorausgegriffen hat. Ich bin das schon gewohnt. Von mir? Nein, von meiner Frau. Warte, Schatz, das kommt doch gleich noch. So, das woran merke ich es den Unterschied zu meiner Stimme oder der Stimme von Dämonen sogar? Alles, was da, ich meine, was vom Heiligen Geist ist, stimmt immer 100% mit der Schrift überein.
Und dem Wesen Gottes.
Ja, warte doch mal. So. Es stimmt mit dem Wort Gottes überein. Und mit Gottes Essenz, mit seinem Wesen, mit seinem Willen, das ist einfach mit Gottes Offenbarung, ja auch in der Schöpfung, in der Natur, es stimmt mit dem überein, was Gott ist und was er bereits bisher geoffenbart hat, sei es in der Schrift oder außerhalb der Schrift. Damit stimmt es einfach überein. Das heißt, wenn du da einen Gedanken bekommst oder sowas und der Gedanke sagt dir, ja vergib es deinem Bruder, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Heilige Geist ist. Das ist in der Regel nicht die Stimme des Fleisches, und schon gar nicht von Dämonen. Sondern das ist eine die Stimme des Geistes. So, also es gibt sehr eindeutige Sachen, wo ich weiß, das ist der Heilige Geist. Dann gibt es Sachen, wo ich natürlich jetzt merke, boah, bin ich das oder ist das jetzt wirklich der Heilige Geist? Dann ermutige ich dich dazu, wenn es nicht der Schrift widerspricht, dann tu es einfach. Und wenn das, was du dann getan hast, also nach dem Motto, spricht diese Person, ich glaube, das hat das EVTS-Team, glaube ich, erlebt, hier in Salzgitter, die erste Person, die sie auf der Straße getroffen haben, hieß es, sprecht sie an und sie gehen direkt auf diese Person zu, war das schriftgemäß, ich weiß nicht, wo das jetzt hier steht, spricht die erste Person an, die du in Salzgitter Bar triffst, steht nicht drin, war das jetzt ein menschliches Empfinden, war es der Heilige Geist, sie haben es einfach gemacht und das wäre meine Ermutigung an dich, solange es nicht der Schrift widerspricht, was du da innerlich empfindest, tu es doch einfach mal. Und wenn du dann auf einmal merkst, die Person ist voll offen fürs Evangelium, die Person tut Buße, ja, und bekehrt sich dann auch da und empfängt sogar noch die Geistestaufe, dann vermute ich mal, warst nicht du das, sondern war das der Heilige Geist. Ja. Und auch nicht den Dämonen. Und du merkst also, die Stimme des Heiligen Geistes ist auch eine Stimme, die ich lernen muss zu unterscheiden. Das ist in der Regel nicht so, dass ich sofort, wenn ich von neuem geboren bin, diese Stimme durch und durch kenne und sofort immer von allen Stimmen unterscheiden kann. Da mache ich auch Fehler bei. Ich gehe einkaufen und ich glaube, dass der Heilige Geist mit mir auch einkaufen geht. Und ich gehe einkaufen, der Heilige Geist fährt mit mir Auto. Ich bin so weit mittlerweile aufgrund einer ziemlich intensiven Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dass ich in der Regel fast immer jetzt, bevor ich überhole, wirklich den Heiligen Geist frage, ob das okay ist, dass ich jetzt überhole. Und ich überhole viel. Und so, und ich bin einkaufen und dann war es einmal so, dann war auf der Einkaufsliste, stand Butter nicht drauf. Wir Männer, wir kennen uns ja und was da nicht draufsteht, kaufen wir nicht. Es sei denn, es geht in die Hobby- und Handwerkerabteilung. Aber ansonsten halten wir uns an diese Liste, wenn es um Butter und Sahne und sowas alles geht. Und dann stand Butter nicht drauf und ich stehe vor diesem Butterabteilung da und sie lächelten mich so an. Mehr als das, ich hatte den starken Impuls, ein Butterstück zu kaufen. Bin aber weitergegangen und ich gehe weiter und diese Stimme, die innere Stimme lässt nicht locker und sagt, Helmut, kauf ein Stück Butter. Und ich, nein, da steht auf der Liste nicht drauf, warum soll ich jetzt ein Butterstück kaufen? Ich komme nach Hause, freudestrahlend und sage meiner Frau, Schatz, ich war einkaufen und ich habe alles gekauft, was auf der Liste stand. Sie lächelte nicht, sie guckte mich nur an und sagte, du hast nicht zufällig Butter gekauft. Ich brauche jetzt gerade Butter, ich mache gerade einen Kuchen und ich brauche jetzt Butter. Und ich so, nein. Und ich fahre extra wegen einem Butterstück zurück in den Supermarkt. Das war eine Lektion für mich. Von dem Tag an, ihr Lieben, gehe ich mit dem Heiligen Geist einkaufen. Kaufe ich immer Butter? Nein, ich kaufe nicht Butter.
Täglich.
Einmal hatte ich den Eindruck, ich sollte 3 Packungen Sahne kaufen, komme nach Hause, meine Frau hatte schon 5 gekauft. Aber das war dann, da habe ich dann gemerkt, das war jetzt wohl nicht der Heilige Geist. So, ich muss dann noch ein bisschen schärfer werden da drin. So. Aber das ist meine Ermutigung, wag es einfach mal, solange es biblisch ist und nicht dem Wort Gottes widerspricht. Kauf ein Stück Butter, widerspricht jetzt nicht dem Wort Gottes. Mach es einfach. Und lerne diese Stimme zu unterscheiden. Und ich sage dir, du wirst immer sensibler für, ich sag mal bewusst, die Stimme des Geistes in deinem Leben. Du wirst immer sensibler. Du lernst immer mehr, jetzt den Heiligen Geist zu hören. Das lernst du immer mehr. Ich bin immer noch dabei. Und schließe damit, die dämonische Stimme ist immer diese destruktive, zerstörerische, die etwas gegen den Willen Gottes will, die dein Fleisch aufwirbelt. Und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, das wird er mir bezahlen, das werde ich ihm nie vergeben. Das sind dann die dämonischen Stimmen, wo du einfach wach werden musst und sagen musst, in Jesu Namen, und da gibt es nichts anderes zu tun, als dem sofort zu widerstehen und rauszuwerfen und sich zu beugen und zu sagen, das tue ich nicht, ich tue das, was die Schrift sagt. Der Heilige Geist ist mein Leiter und nicht Dämonen, in Jesu Namen, weiche von mir.
Jetzt darfst du was sagen.
Danke. Noch eine kleine Ergänzung, wenn es jetzt um mehr geht als ein Stück Butter. Wir erleben die Führung oder haben den Eindruck, zu einer gravierenden, lebensentscheidenden oder lebensverändernden Entscheidung. Ja? Du hast den Eindruck, du sollst auf die Bibelschule gehen. Du hast den Eindruck, du sollst diese Frau heiraten. Oder du hast den Eindruck, deinen Beruf an Nagel zu hängen und vollzeitlicher Missionar zu werden. Was bei übereifrigen Neubekehrten relativ häufig vorkommt. Ja? Dann haben wir den Schutz von reifen Christen, von Leiterschaft und sagen, du, ich habe diesen Eindruck, kannst du mal bitte beten, ob das wirklich vom Herrn ist, weil ich glaube, du bist da weiter und du kannst das besser beurteilen. Und vor allen Dingen, ich bin ja persönlich beteiligt. Ich liebe dieses Mädchen und will die heiraten. Die ist zwar noch nicht bekehrt, aber ich liebe die über alles. Und dann kann der reife Leiter eben sagen, pass mal auf, aus den und den Gründen geht das nicht. Und bitte mach's nicht. Ja, da haben wir dann den Schutz. Ja?
Sehr gut. Wer möchte?
Kurze Frage, christliche Psychologen, ja oder nein? Christliche Wissenschaftler, ja oder nein? Ich glaube, es gibt viele christliche Wissenschaftler, die sehr gut vor Augen führen, dass das, was biblische ewige Wahrheiten sind, dass sie immer wieder wissenschaftlich bestätigt werden. Die Frage ist immer, was ist die Grundlage? Und kann man so persönlich anfangen, meine Frau hat vor vielen Jahren Erziehungswissenschaften studiert und im Nebenfach Psychologie, mehrere Semester. Sie ist jetzt keine Psychologin, aber sie hat mehrere Semester Psychologie studiert im Nebenfach. Und ich habe nicht den Eindruck, dass uns das gerade schadet in der Begleitung von Menschen. Ich habe den Eindruck, sie hat sehr wertvolle Sachen dort gelernt, wie sie verstehen kann, wie manche Erfahrungen, Erlebnisse von Menschen welche Auswirkungen die haben auf ihre Persönlichkeiten, auf ihre Entwicklung. Ist jetzt in der Psychologie, sage ich mal, an sich die Heilung für uns? Das nicht. Okay, so, aber wir glauben, dass christlicher Glaube und Psychologie sich nicht ausschließen, sondern dass sie miteinander, gemeinsam miteinander hergehen können und sich ergänzend zum Segen werden können. Das glaube ich absolut. Das glaube ich absolut. So wie Wissenschaft und Glaube. Ich habe jetzt einen sehr renommierten deutschen Biologen kennengelernt vor ein paar Monaten. Richtig spannend. Also ich nenne mal bewusst nicht den Namen, aber wirklich, der ist ein Name. Und so ein toller, wiedergeborener Christ und Bruder. Und wo ich dachte, herrlich, Hammer, dass wir in diesen Bereichen Geschwister haben. Ja, aber ich weiß, was sein Fundament ist. Sein Fundament ist Gott und sein Wort. Ja, aber die Wissenschaft bestätigt immer wieder Dinge, die die ewigen Wahrheiten Gottes schon längst sagen. So, von daher ist meine persönliche Meinung und ist das, dass natürlich Christ und Psychologie zusammengehen kann. Ja.
Jetzt kommt was ganz Heikles. Ich werde meine persönliche Meinung dazu sagen, wissend, dass viele andere eine völlig gegensätzliche Meinung haben. Ich will das versuchen zu begründen, aber wenn meine Begründung dich nicht überzeugt, bitte steinige mich nicht und mach dir doch ein bisschen mehr Gedanken vielleicht. Wieso wird die Bibel beim Thema Frauen sollen nicht lehren nicht so ernst genommen? Liegt das am Zeitgeist oder wird dies von konservativen Gemeinden falsch verstanden? Erstmal, das ist eine Frage, über die wird, glaube ich, seit Jahrhunderten gestritten, wie das zu verstehen ist. Gucken wir in die Schrift und da sehen wir, Paulus sagt, ich gestatte einer Frau nicht zu lehren. Und dann kommt interessanterweise nicht der Punkt und dann Themawechsel, sondern er redet weiter und sich über den Mann zu überheben. Ich glaube, das ist das Problem, ja, dass sie durch den Lehrdienst in Gefahr ist, sich über den Mann zu überheben und nicht das Lehren in sich. Weil es gibt Schriftstellen, oder mindestens diese eine hier, kommt mir eine andere indirekt, Frauen werden genannt Lehrerinnen des Guten. Die lehren. Zwar geht es dann weiter, was lehren sie? Sie lehren die jungen Frauen, wie man die Männer, wie sie ihre Männer lieben sollen. Aber es geht ja nicht darum, wen sie lehren, es geht darum, was sie tun. Sie lehren. Also kann schon mal das so absolut nicht sein, Frau darf nicht lehren, denn hier steht, sie lehrt. Ja? Aquila und Priscilla, ja, nehmen sich den Apollos zur Seite und beide, heißt es dort, legen ihm den Weg Gottes näher aus. Also nicht Aquila hat gelehrt und Priscilla keusch und demütig saß daneben und hat geschwiegen. Beide haben ihn gelehrt in Bezug auf biblische Grundlagen, nämlich die Sache mit der Geistestaufe und mit der wirklichen neutestamentlichen Taufe, die Apollos noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja? So, wir sehen hier, Priscilla lehrt. Sagt sie, aber das ist ja nur im Gespräch. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, was sie tut. Sie lehrt. Ja? Okay. Dann hätte ich noch ein pragmatisches Argument, oder zwei sogar. Fast jede Gemeinde, die glaubt, dass die Frauen nicht lehren dürfen, schicken die Frauen in den Kinderdienst und die lehren die Kinder. Es dürfte ja da nicht sein, wenn sie das wirklich glauben, dass die Frau nicht lehren darf. Ja? Und dann gibt es ja bekanntlich in der Neuzeit, aber auch in der Kirchengeschichte, Frauen, die ganz offensichtlich eine Lehrsalbung hatten. Also das heißt, eine vom Heiligen Geist gegebene, übernatürliche Gabe, diesen Dienst des Lehrens auszuführen. Wieso gibt der Heilige Geist einer Frau diese Gabe? Und dann sagt er gleichzeitig, aber wage die nicht anzuwenden, weil das ist verboten. Das passt für mich irgendwie nicht. Ja? So aus diesen Gründen handhaben wir das so, dass unter der Autorität der Ältesten eine Frau jeden Dienst in der Gemeinde ausführen kann. Sie kann predigen, sie kann lehren, sie kann Seelsorge machen oder im Büro oder Kinderdienst, jeden Dienst unter der Autorität der Ältesten. Ich sagte ja schon, ich glaube nicht an Frauen als Älteste, sondern da sind Männer, die haben die Autorität, aber in Unterordnung und in Absprache mit den Männern darf sie diesen Dienst ausführen und diese Gabe, wenn sie die hat, dann auch ausführen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass andere das ganz, ganz anders sehen. Das respektiere ich auch und möchte nicht darüber einen Streit haben, aber die Frage wurde mir gegeben und die habe ich jetzt nach bestem Wissen versucht zu beantworten.
So, aus Zeitgründen wollen wir jetzt langsam schließen. Da vielleicht beantworten wir noch eine letzte, sehr schöne, praktische Frage auch.
Ich habe noch ganz wichtige.
Ach so. Ah, okay. Oh, du hast ja noch was. Reinhard Hürtler, okay. Willst du die gleich noch nehmen und dann, ja, guck noch mal deine wichtigsten und dann würde ich mit meinen dann vielleicht hier langsam abschließen.
Ja. Also, wie stehst du zur Lehre von Reinhard Hirtler? Jesus sagt, an den Früchten sollte sie erkennen und ich sehe keine guten Früchte, aber ich sehe viele faule Früchte, die aus dieser Lehre kommen. Ich selber habe aus persönlichen Gründen nur eine halbe Predigt vom Herrn Hirtler hören können, weil ich das nicht ertragen kann. In meinem Geist steht alles auf. Das ist ein ganz subjektives Argument. Da kannst du sagen, ja, das ist dein persönliches Vorurteil oder irgendwas. Aber Fakt ist, ich habe weder ein Buch von ihm gelesen, noch eine komplette Predigt gehört. Und ich werde das auch nicht tun, weil ich meine Zeit investiere in Dienste, an die ich glaube und wo der Heilige Geist mich hinführt. Und dazu gehört der Dienst von Reinhard Hirtler nicht. Aber ich sehe Zeichen, die mir sagen, Achtung, vorsichtig. Und ich würde jeder Gemeindeleitung empfehlen, ganz radikal das aus der Gemeinde zu entfernen. Und jeden, der sich mit dieser Lehre beschäftigt, ermahnen, strengstens ermahnen und sagen, du wirst niemandem das empfehlen. Du wirst hier nichts verteilen, keine Links verteilen, keine Bücher verteilen, gar nichts. Das gehört nicht in unsere Gemeinde. Und wenn du dich daran nicht hältst, haben wir mit dir ein Problem und wir treffen uns zum Kaffee trinken. Ja? Paulus gebietet Timotheus, er soll darauf achten, dass nichts anderes gelehrt wird. Ja, eine zerstörerische Lehre, die wir reinlassen aus lauter Toleranz oder aus, ja, ist ja deine persönliche Sache, ich bin dagegen als Leiter, aber wenn du das gut findest, dann darfst du das. Nein, er darf das nicht, um die Gemeinde nicht zu schaden. Man muss mit fremde zerstörerische Lehre rigoros umgehen und da muss man wirklich entschieden vorangehen. Ansonsten weiß ich, dass es eine, ich glaube, fast zehnteilige YouTube-Serie gibt von Lukas Stolz über die falschen Lehrmeinungen, die verkehrten Lehren von Herrn Hirtler. So, da kann man sich informieren und kann das dann anhand von ganz konkreten Beispielen dann nachvollziehen. Aber ich will das sagen, das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Ja. Okay.
Hast du noch eine Frage, die du gleich im Schwung mit beantworten wolltest?
Hier noch was mit der Geistestaufe. Kann man geistgetauft sein, ohne dabei in Sprachen beten zu können? Wenn wir die ein bisschen umformulieren, ohne in Sprachen zu beten. Ja, kann man. Du kannst einen Ferrari geschenkt kriegen, lässt ihn in der Garage und fährst weiter Fahrrad. Das gibt es. Ja, ist nicht sehr klug, aber das gibt es. Aber wenn du geistgetauft bist, wenn du durch Glauben auf der Lehre des Wortes Gottes den Heiligen Geist empfangen hast, dann bist du in der Lage, in Sprachen zu sprechen. Und es ist eindeutig der Wille Gottes, dass jedes Kind Gottes in Sprachen Gott anbeten kann, weil das ein wunderbares Mittel ist zur Auferbauung. Und wenn es da klemmt, ja, jemand empfängt im Glauben, er betet oder ihm werden die Hände aufgelegt und er empfängt im Glauben den Heiligen Geist und dann betet er nicht in Sprachen, das hat immer etwas zu tun mit seiner persönlichen Befindlichkeit. Oft ist es einfach der Punkt, er versteht gar nicht, was Sprachenreden ist Er macht den Mund auf und wartet, dass es in Sprachen redet. Das gibt es nicht. Paulus sagt, wir beten in Sprachen. Ich bete im Geist und ich bete im Verstand. Ja, und da ist diese Angst, ich würde ja was selber machen. Aber lass uns verstehen, das Übernatürliche ist genial aufgeteilt. Es gibt einen menschlichen Teil und es gibt einen göttlichen Teil. Und der göttliche Teil ist, er gibt die Sprache. Du gibst deine Sprachorgane und deinen Willen. Du sprichst, nicht irgendwer anders. Du sprichst in Sprachen, aber der Heilige Geist gibt die Sprache. Und wenn du davor Angst hast, was falsch zu machen oder Fehler zu machen, dann blockierst du dich, weil du nicht im Glauben bist. Alles, was ohne Glauben ist, funktioniert nicht. Ist Sünde letzten Endes. Ja? So, man kann beten und empfängt den Heiligen Geist und dann klemmt es doch beim Sprachengebet. Ja? Das ist der Ferrari in der Garage. Aber besser wäre zu sagen, ich starte mal durch und fahre jetzt mal mit dem Ding. Okay.
So, dann hier habe ich also in meiner Hand die letzte Frage, die wir ja dann beide beantworten. Es geht ja um unseren Alltag, wie wir den so strukturieren. Aber dann vielleicht nur kurz, hier ist eine Frage zum Bund Freier Pfingstgemeinden. Nur, dass ihr wisst, wer die Frage gestellt hat, die nehmen wir sehr ernst, die Frage. Aber sehen jetzt nicht diesen Moment hier als das öffentlich zu beantworten. Darfst aber gerne auf uns zukommen, können wir gerne auch noch persönlich mal darüber reden. Dann eine Frage zu dem Maranatha, 1. Korinther 16. Was bedeuten denn diese Sätze? Was bedeutet Maranatha? Was möchte Paulus uns damit sagen? Der Herr kommt oder der Herr komme. Ist jetzt einfach aus Zeitgründen gucken wir da jetzt leider doch nicht drauf. Vielleicht nur einen Satz zu dieser Frage. Wie steht ihr zur körperlichen Züchtigung von Kindern? Also wenn ja, bis zu welchem Alter? Also die Altersfrage finde ich sowieso ist sehr schwierig. Bei den Juden waren die Kinder ja schon mit 12 Jahren erwachsen. Da gibt es ja immer diese 12-Jahres-Grenze dann vielleicht. Aber Alter ist immer schwierig. Ich weiß, bei uns zu Hause ging das noch länger mit der körperlichen Züchtigung. Und da gibt es bei uns tatsächlich bei uns drei unterschiedliche Ansätze. Das wollen wir ganz ehrlich auch sagen. Der eine sagt, ich habe da richtig Schwierigkeiten mit, kann das überhaupt nicht sehen, dass Gott will, dass wir Eltern unsere Kinder physisch züchtigen. Und andere, die sagen, doch, das kann ich biblisch sehen, das ist schriftgemäß, es soll nur halt nicht im Zorn geschehen. Die Motivation dabei ist wichtig, natürlich auch die Härte der Schläge. Ja, also es geht ja nicht um draufhauen einfach, es geht mehr um auch die Geste, was will man damit ausdrücken. Es gibt auch unterschiedliche Kinder. Die einen, die brauchst du nur angucken und dann heulen die schon. Bei anderen ist das nicht ganz so. Wie gesagt, wir haben unterschiedliche Ansätze. Ich denke, da dürfen wir jeder für uns auch, wie Hartig am Anfang sagte, die Schrift lesen, prüfen und eine eigene Meinung auch davon machen, wie du das handhabst. Ja, stimmt. Die Regierung ist da vehement dagegen, dass es gemacht wird, war aber nicht immer dagegen. So, wir schließen mit der, du noch eine, ja. Und dann kommt aber dann zum Schluss jetzt diese hier. Ja, dann kommst du nicht mit noch einer, oder?
Welche ist das?
Wie wir unseren Alltag leben, wie wir den so strukturieren.
Ach so, das machst du. Nachspielzeit. Also, das ist doch noch eine wichtige grundsätzliche Frage, da möchte ich was zu sagen. Was sagt ihr zu den gegenseitigen Anschuldigungen? Charismatische Christen haben den Schwarmgeist, gegen evangelikale Christen haben den religiösen Geist. Die Christen, die sagen, die Geistesgaben haben aufgehört, zum Beispiel MacArthur und viele andere. Okay, das ist eine ganz wichtige Frage. Fangen wir mit dem hinteren Teil an. Ich denke, wir sollten das grundsätzlich nicht tun und müssen das auch unterbinden in unseren Kreisen, in pfingstlichen, charismatischen Kreisen, einfach pauschal zu sagen, die das Wirken des Geistes und die Geistesgaben ablehnen, die haben religiösen Geist. Das hilft nicht weiter. Das sollten wir unbedingt unterlassen. Ja, dann können wir uns mal beschäftigen mit diesem Argument mit dem Schwarmgeist. Der Schwarmgeist ist ein evangelikaler Mythos, den es in der Bibel nicht gibt. Die Idee ist, es gibt einen dämonischen Geist, der macht alles wie der Heilige Geist, der macht Liebe zu Jesus, Liebe zum Wort, Liebe zum Dienst und so weiter. Das Problem ist, er ist ein dämonischer Geist. Das ist völliger Schwachsinn. Der Teufel wird niemals jemandem Liebe zum Wort geben und Bereitschaft zum Gehorsam und Liebe zu Jesus. Der Teufel ist so blöd, ist er nicht. Das macht er nicht. Ja? Also dieser Schwarmgeist, der sich tarnt als Heiliger Geist, und nur die, die wissen, dass es die Geistesgaben nicht mehr gibt, die haben die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist auch irgendwie ein seltsames Phänomen. Ja. Das ist ein Mythos. Jesus sagt, an den Früchten kann man erkennen, was für ein Geist das ist. Ja? Und wenn die Früchte sind, jemand liebt Jesus mehr und ist hingegebener und gehorsamer, wieso sollte man davon ausgehen, er ist unter dem Einfluss eines bösen Geistes? Das ist doch verrückt, das macht doch gar keinen Sinn. Also dieser Schwarmgeist ist ein Mythos. Das gibt es nicht in der Bibel. Und das widerspricht den Kriterien, die Jesus gegeben hat, woran man falsche Propheten und so weiter erkennen kann. Wer da in dieses Thema einsteigen möchte, dem empfehle ich ganz, ganz stark dieses Buch, was wir auch auf dem Büchertisch haben, Echtes Feuer. Das ist eine sehr ausgewogene, systematische Darlegung des charismatisch-pfingstlichen Glaubens und warum wir auch davon überzeugt sind, dass die Geistesgaben nicht aufgehört haben. Und da werden alle Argumente, die gegen pfingstlich-charismatische Christen vorgebracht werden, wirklich auf eine sehr gute Art und Weise beantwortet. Also wer da einsteigen will, dem kann ich nur dieses Buch empfehlen. Ja? Aber lasst uns nicht dahin gehen, dass wir jetzt Männer Gottes, die jetzt nicht in Sprachen beten, wie zum Beispiel mein geliebter Piper, dass wir die verteufeln. Das führt zu nichts. Das ist böse, das macht noch mehr vertieft noch mehr den Graben. Sondern wir wollen beten und ich glaube auch, dass wenn die Zeit voranschreitet und die endzeitlichen Herausforderungen immer größer werden, dass die wahrhaftigen evangelikalen und auch meinetwegen anticharismatischen Leiter eines Tages den Heiligen Geist als Kraftquelle entdecken müssen. Ja. Und deswegen strecken wir die Hand aus und wir beten für sie und sagen, Herr, öffne ihn ja, das sind unsere Brüder, das sind nicht unsere Feinde. Und wir wollen mit dieser Polemik und mit diesen bösen Argumenten, die von ihnen kommen, wir wollen ihnen nicht in der gleichen Weise begegnen, sondern wir sagen, Herr, hilf du ihnen, öffne ihnen die Augen, ja, und wir strecken die Hand aus. Ich bemühe mich, Gespräche zu haben mit solchen Leitern. Bis jetzt möchten sie mich nicht zum Kaffee haben, aber das wird sich ändern, ja, das wird sich ändern, ja, und wir halten die Tür offen, weil oftmals in ihrem Lager sehe ich mehr Gottesfurcht, mehr Hingabe, mehr Echtheit als in vielen verrückten charismatischen Zirkeln, wo ich mich schon fast schäme, dass ich zu diesem Lager gehöre. Das muss ich ehrlich sagen. Ja? Und ich schätze diese Brüder sehr und lese auch ihre Bücher. Ich habe auch mindestens ein Buch von MacArthur gelesen, das ich mehrmals gelesen habe, Der Kampf um die Wahrheit. Ein exzellentes Buch, ein wirklich exzellentes Buch. Aber wenn er sich äußert zum Thema Heiliger Geist, dann habe ich gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Und mein Gebet ist erhört worden. MacArthur, das wisst ihr vielleicht gar nicht, hat Buße getan. Der ist jetzt beim Herrn. Der denkt völlig anders.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich bin ja noch nicht da oben.
Wie, du glaubst nicht, dass er Buße getan hat?
Wir dürfen ja auch als Pfingster oder Charismatiker verstehen, dass wir ja auch nur aus Gnade empfangen haben, was wir empfangen haben. Wir haben uns das ja auch nicht verdient. Und was wir empfangen, das empfangen wir, um es zu geben und an meinem Vorbild zu sein. Und denen, die vielleicht bisher sogar eine Negativerfahrung mit den Pfingstern und Charismatikern gemacht haben, einfach zu zeigen, hey, das tut uns leid, dass du eine Negativerfahrung gemacht hast, aber hoffentlich kannst du in meinem Leben sehen, dass es anders ist und wie wunderbar es ist, geistgetauft zu sein und mit dem Heiligen Geist wirklich zu leben und in den Geistesgaben auch zu leben. Und dass sie an unseren Gemeinden sehen, dass ein Unterschied ist zwischen uns, die wir mit den Geistesgaben leben, und denen, die nicht mit den Geistesgaben leben. Das ist eine Riesenchance eigentlich auch. Lass uns die nutzen. So, dann jetzt die letzte Frage, Hartwig.
Ich?
Ja, wann stehst du denn morgens auf und was machst denn du so den ganzen Tag eigentlich? Wir sind ja im Vollzeitdienst, nicht wie die anderen. Das sind ja die, da im Säkulären da draußen unterwegs sind. Wir sind ja im Vollzeitdienst. Wir sind alle... Wir sind alles Diener Gottes und wir leben alle Reich Gottes und alles, was wir tun, tun wir von Herzen für den Herrn. Aber bei uns beiden ist da so ein kleiner Unterschied. Wir werden sogar noch bezahlt dafür, dass wir das Wort Gottes studieren dürfen, beten dürfen. Ja, aber die Frage ist jetzt an uns beide gestellt. Da steht es drauf an Hartwig und Helmut.
Ja, bitte.
So, du stehst zuerst hier. So. Ja, die Frage einfach, Mensch, ja, wie macht ihr das im Alltag? Also folgend, für mich persönlich ist es wichtig, einfach vom Geist geleitet zu sein. Das klingt vielleicht erstmal sehr theoretisch, aber das meine ich ernst. So, ich achte dann auf meinen gesunden Lebensrhythmus. Für mich ist es hilfreich, wenn ich mehr als 6 Stunden schlafe. Deswegen Entschuldigung, wenn ich mich abends mal früher hier weg bin oder morgens nicht ganz gleich so früh dann wieder gekommen bin. Ich habe so einen Biorhythmus, den ich versucht habe, mit aller Disziplin irgendwie rumzukriegen und mit wenig auszukommen. Es hat nicht funktioniert über Jahre. Ich brauche meinen Schlaf. Für mich ist es ideal, um 10 Uhr ins Bett zu gehen, 10:30 alles spätestens Licht auszumachen und dann morgens 6:30, spätestens 7 ist für mich okay, dann kann ich gut aufstehen. Hartwig? 6 Stunden.
Ich gehe später ins Bett und stehe früher auf. So in der Regel schlafe ich 6 Stunden, meistens so Mitternacht, manchmal 10:30, manchmal auch schon 11:30 gehe ich ins Bett und schlafe so in der Regel eben 6 Stunden. Das reicht mir, ich wache auf und bin fertig und weiß, nochmal umdrehen bringt nichts. Mein erstes am Morgen ist Zeit mit dem Herrn. Im Wort und in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist jeden Tag mein allererstes. Ja, und da suche ich Gott. Ich suche nicht Predigtkonzepte zu bekommen, sondern das Ziel meiner Zeit mit Gott ist, ich will Gott kennenlernen. Ich will, dass er mein Herz verändert, dass er mich prägt und formt und verändert und dass sein Segen durch mich fließt zu anderen. Ich habe eine ganze Reihe von Anliegen, auch Gebetslisten, so wie du das auch hast. Ja, wenn keine tolle Inspiration da ist, dann hole ich meine Gebetslisten raus. Und da sind Gebete drin, die im Laufe der Jahrzehnte der Heilige Geist mir gegeben hat. Und die habe ich viele Hunderte oder wahrscheinlich Tausende von Male gebetet und bete die immer wieder. Und mal ist es mehr Gebet und mal ist es vom Gebet in die Schrift und Studium der Schriften, der Schwerpunkt ändert sich. Ja. Ich bin nicht so ein großer Fürbitter, leider, oder sagen wir noch nicht. Ja. Das ist wirklich ein Schwachpunkt bei mir. So Gebet, persönliches Bibelstudium. Und oft kommen aus dieser Zeit des Gebetes kommen dann Impulse, die ich kurz notiere und woraus später dann auch Botschaften entstehen. Gerade vor ein paar Tagen, vielleicht war das auch sogar noch im Zusammenhang mit diesem Seminar, das weiß ich nicht, urplötzlich, ohne dass ich es gesucht habe, kam dieses Wort, get ready, the sword of the Lord is coming. Das Schwert des Herrn kommt. Ja. Und das inspiriert mich enorm, dieser kurze Satz. Oftmals kommt es in Englisch, weil ich bete auch viel in Englisch und ich höre viel Englisch, lese viel Englisch und so, also da passiert manches auf Englisch dann bei mir. Und dieser eine kleine Satz, der kam wirklich wie aus heiterem Himmel da angeflogen, der inspiriert mich sehr und da wird sicherlich irgendwas draus kommen, ein Video oder ein Teaching oder irgendwas. Ja, also das ist der geistliche Teil und dann kommt die Arbeit und das ist entweder ein bisschen Organisation, also wir machen ja Bücher, dann muss ich E-Mails schreiben wegen Rechte oder irgendwas anfragen oder irgendwas anderes organisieren, nächste Seminare organisieren, mit Mitarbeitern sprechen, Dinge planen. Dann oft am Abend mache ich Zoom, ich mache Jüngerschaft über Zoom, ich mache immer wieder Zoom-Begleitung mit Männern aus Pornografie raus, berate Missionar, jetzt habe ich da gerade Kontakt zu welcher aus Uruguay und schreibe E-Mails, telefoniere, habe Kontakte. Also das ist ein Haufen organisatorischer Arbeit. Dann gibt es noch eine Frau und dann gibt es noch Einkaufen. Und manchmal muss ich auch Gartenarbeit machen, wo ich besonders viel Gnade zu brauche und mich echt überwinden muss, weil ich wirklich, das ist etwas, was mir sehr ferne liegt. Ja, so praktische Dinge halt, organisatorische Dinge. Ich mache auch den Einkauf bei uns. Ja, so habe ich eigentlich immer zu tun. Langeweile kenne ich wirklich nicht. Was hast du noch? Ach so, dann habe ich ja auch noch ein Hobby. Ich fotografiere, ich mache Naturfotografie, genauer gesagt Vögel. Ich fotografiere Vögel. Jetzt demnächst habe ich Geburtstag und zu meinem Geburtstag schenke ich mir eine 4-tägige Reise nach Schweden und werde Adler fotografieren. Am Donnerstag fahre ich los, da freue ich mich schon drauf. So, das mache ich ein paar Mal im Jahr so. Im Urlaub und an Ostsee und Nordsee oder so. Ja, so ist mein Leben.
Mhm. Wow. Also da ist eine Schnittmenge auch zu mir. Ich stehe dann, wie gesagt, morgens auf. Ich bin jemand, der morgen eher das ruhig angehen lassen muss, langsam, nicht zu schnell, in Ruhe frühstück. Meine Frau geht dann zu ihrer Arbeit. Die hat einen Halbtagsjob als Schulkindbetreuerin. Und dann bin ich zu Hause, frühstück in Ruhe, dann mache ich alles fertig. Ich mag, wenn die Wohnung dann komplett sauber ist, richtig alles schön geordnet ist. Und dann merke ich, jetzt ist gut. Die innere Ordnung soll auch die äußere Ordnung reflektieren oder umgekehrt. Und gehe dann in mein Büro, in meinen Gebetsraum und dann verbringe ich den Vormittag in der Regel wirklich im Gebet und mit dem Studium des Wortes Gottes. 12.30 Uhr gucke ich auf die Uhr, sage, oh nein, steht die Zeit schon wieder vorbei. Und dann geht es in die Küche. Dann bereite ich in der Regel das Mittagessen vor, mit meiner Frau abgesprochen. Und dann kommt sie um 1:30 nach Hause und dann Mittagessen wir zusammen. Und dann nehmen wir uns dann richtig Zeit. Sie darf erzählen, ich darf erzählen. Und das ist unsere wertvolle Austauschzeit dann einfach. Und dann der Nachmittag ist dann sehr divers. Entweder bin ich wieder im Gebet, im Wort Gottes drin. Oder wie Hartwig sagte, die ganzen praktischen Sachen, ich will jetzt nicht sagen die nicht geistlichen Sachen, sondern einfach jetzt hier auch die praktischen Sachen, die zum Leben einfach dazugehören. Dann haben wir einmal in der Woche unsere Enkelkinder in der Regel bei uns einen Nachmittag, das feiern wir jedes Mal, das ist immer richtig toll. Wir verbringen also dann Quality Time mit unseren Enkelkindern. Und ansonsten, wir haben unsere Kinder, ich mache es dann gerne, dass ich immer gucke, so, was brauchen die Kinder vielleicht, da zieht man wieder ein Kind um, unser Sohn hat ein Haus gekauft, dann der Urlaub in diesem Jahr, die 2 Wochen, die gingen einfach dann dabei drauf, nur mit ihm helfen, rattern, bohren, Wände rausschlagen, Tapeten runterreißen, das ist dann auch einfach geistlicher Dienst und also sehr divers. Und leben eigentlich auch voll im Leben drin, was so ihr halt alles auch so machen müsst. Wir haben keinen Garten, ich genieße, dass wir nur eine Wohnung haben. Da ist relativ wenig Verantwortung, ich feiere das, ich finde das richtig klasse. Und bin mit diesen materiellen Dingen dann relativ wenig beschäftigt. Auch Autos, Sachen in Ordnung bringen, also alles Normale auch, was jeder andere auch so machen muss, mache ich dann eigentlich auch. Und versuche irgendwie doch in allem, und damit schließe ich, einfach diese Geistesleitung in allem, was ich tue, zu erleben. Also ich lasse mich vom Geist leiten, wann soll ich jetzt aufhören zu beten, das Mittagessen, ich mache es mit dem Herrn, ich mache es für den Herrn, auch für meine Frau. Nachmittags alles, was ich mache, ich will es einfach mit dem Herrn machen und für den Herrn machen. Einfach alles, was ich mache. Ich will keinen Unterschied machen zwischen dem einen und dem anderen. Ich möchte alles von Herzen für den Herrn tun und irgendwie spüren, dass der Geist Gottes drin ist. Und plötzlich überrascht er mich und sagt, jetzt mach mal das oder mach mal jenes, was ich nicht geplant hatte. Oder irgendwas passiert und ich merke, ich muss alles umstellen jetzt, ich muss mich auf das einstellen. Wichtig ist mir, dass ich merke, der Heilige Geist ist da drin. Und das ist einfach ein anderes Leben. Das Leben mit dem Heiligen Geist ist ein anderes Leben. Und das ist mir wichtig, das irgendwie immer mehr zu praktizieren im Alltag. Der Geist ist in allem drin. Amen.
Yes.
Gut? Hartwig, du?
Nö, wir sind fertig.
Okay.